Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen bei Folge 6 der Apfelnerds. Ein Monat, so schnell kann das vergehen.
Und erstes Jubiläum.
Ja, genau. Der erste Marker im Kalender. Ja, und Kalender werden ja auch gedruckt. Und apropos Drucken und Druckfrisch, iOS 13.5 ist offiziell released worden.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, druckfrisch haben wir nämlich gerade eben erst installiert.
Ja, genau. Ich habe es mir gerade aufs iPhone gemacht, mein iPad Pro hat es noch nicht. Das wartet noch. Aber ja, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, ist Mittwoch.
Mhm. Ja, Apple wohl ein bisschen Zeitnot gehabt, ne? Wir hatten das ja, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen philosophiert. Also die Exposure Notification API ist ja in der 13.5. Die musste wohl aus der Tür, ne? Ich hatte auch angenommen, dass das kommt. Ich hatte mich schon gewundert, dass es letzte Woche nicht gekommen ist, als da noch die Beta rausfiel, die letzte. Und ja, in dem Sinne, jetzt ist es draußen. Jetzt wurde auch offiziell gesagt, dass die Exposure Notification API damit live ist. Ne? Das hat ja auch diesen Wolkenbestandteil, der ja, letzten Endes diesen Kommunikationsteil abbildet, wo die potenziellen Positivleute mit informiert werden können. Mhm. So, das heißt also, das ist jetzt live gestellt und wurde jetzt auch den entsprechenden Behörden zur Verfügung gestellt, wie es heißt. Das heißt also, im Prinzip kann das eingesetzt werden.
Ja, genau. Also jetzt kann SAP und die Telekom die App veröffentlichen, sobald sie soweit sind. Also Apple ist vorbereitet, Google wahrscheinlich auch. Und ja, jetzt kann es losgehen.
Mhm. Ja, wo du gerade SAP und Telekom sagst, habt ihr gesehen, dass sie viel Zeug auf GitHub gestellt haben?
Ja.
Ja. Ja, eine Menge Dokumentation. Die haben ja erstmal so eine User Story angezeigt, wie die App aussieht, also welche Steps innerhalb der App gemacht wird. Und haben sogar wirklich ganz viele User Stories aufgebaut und gezeigt, okay, welche Sachen sind umzusetzen. Also war schon sehr detailliert, welche Arbeit die jetzt gerade innerhalb dieser App machen wollen.
Mhm. Ja, also was mir an der Stelle nochmal aufgefallen ist, das ist, da sind wir die letzten Male, als wir darüber gesprochen haben, natürlich gar nicht so richtig drauf eingegangen, weil wir so diesen Fokus auf die Apps gehabt haben. Da steckt natürlich noch ein bisschen was mehr dahinter. Ne? Also die haben sich da halt eben jetzt auch dann Gedanken über die Anbindung gemacht an die Behörden hier in Deutschland und sie haben halt eben, ja, kann jemand noch was anderes sagen? Da waren ja irgendwie so ein paar Punkte.
Ja, sie haben, also erstmal würde ich jetzt ein großes Lob aussprechen, dass überhaupt mal Open Source ist. Ich bin da gar nicht von ausgegangen. Ich bin ja auch sicher, die hören Apfelnerds und haben daher den Keim gesät gekriegt, dass das sinnvoll ist, weil es ist eine von der Öffentlichkeit bezahlte App und deswegen sollte die Öffentlichkeit sich das auch angucken können. Das haben wir von vornherein so gesagt und ein großes Kompliment, dass sie das auch tun. Wunderbar, umso besser. Finde ich klasse. Was da am Ende als Produkt tatsächlich rauskommt, wollen wir dann sehen. Das klingt erstmal alles sehr vielversprechend und sehr gut. Da bin ich voll und ganz bei euch. Das ist alles absolut, alles wirklich ja, im großen Ton ausgesprochen worden alles. Aber ich warte mal ab, was da dann kommt, sagen wir es mal so.
Ja, also wahrscheinlich können die App auch innerhalb von Europa an verschiedene andere Länder, also dass verschiedene andere Länder die App auch einsetzen können. Also wenn die einmal umgesetzt ist, könnten das unter Umständen andere übernehmen. Also ich...
Ja, ob das realistisch ist, die haben ja auch alle wahrscheinlich schon angefangen, ne? Also...
Ja, das war ja eh so eine Sache, wo scheinbar jedes Land irgendwie da seinen eigenen Schuh zaubert. Habe ich von vornherein nicht, ehrlich gesagt, nicht für sinnvoll gehalten, muss ich ganz ehrlich sein, weil warum? Also gerade, sagen wir jetzt mal, gerade Europa hätte ich gesagt, hätte man wunderbar eine machen können. Oder sogar theoretisch, zumindest mal der westlichen Welt, jetzt mal nur im Sinne von die Kommunikation ist da ja ein bisschen, oder theoretisch zumindest ein bisschen einfacher.
Naja.
Aber gut, ist halt nicht so.
Potenziell.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist ja jetzt schon ein Hickhack gewesen, die Leute alle auf diese eine API einzuschwören, mit der das dann jetzt sinnvoll in einer ganz klar umrissenen Variante zu machen ist. Was glaubst du, wie schwer das gewesen wäre, alle auf eine App einzuschwören,
ja, und vor allem,
die niemals hinbekommen?
Vor allem, man darf ja nicht vergessen, trotz diesem ganzen Eingeschwöre und vielen Zugeständnissen, diese API zu benutzen, gibt es ja trotzdem selbst in Europa Länder, die sich dagegen wehren und das nicht machen. Mhm. Das darf man ja mal nicht vergessen, die trotzdem anstatt eine sinnvoll programmierte und gut strukturierte API zu nutzen, lieber Weltkonzerne versuchen, da Druck zu setzen, da ihre Systeme, also Betriebssysteme grundlegend zu ändern, was auch zeitlich ein ganz anderer Aufwand wäre. Das ist halt völlig sinnfrei. Also das darf man ja auch mal nicht vergessen. Also diese Einstimmigkeit ist halt leider nicht da und deswegen ist es auch nicht so einfach. Umso schöner ist es trotzdem. Apple ist da zeitnah fertig geworden, Gott sei Dank. Hat also alles zur Verfügung gestellt. Natürlich auch aus dem Sinne mit sich heraus, dass sie selber sagen, wir wollen nicht diejenigen sein, dass das noch 3 Wochen dauert. Also soll hinterher keiner auf uns schieben können. Jetzt sind ja die anderen im Zugzwang, sprich jetzt bei uns erstmal Telekom, SAP, sind jetzt im Zugzwang, zeitnah zu liefern, weil ab heute können sie. Das heißt, ab heute zählt jeder und sagt, ab jetzt könnte es gehen. Also sie haben den Ball quasi an die anderen abgespielt und gesagt, hier, jetzt macht mal, ist vernünftig. Haben sie gut gemacht. War auch kein Riesen-Update, also 490 MB, glaube ich, waren es bei mir.
Ja, also für ein typisches iOS-Update eher ein kleineres.
Ne? Ja, also vor allem für ein Punkt-Update, ne? Also für ein einzelnes Punkt-Update ist das schon
klar. Ja, es ist ja ein Feature-Update in dem Sinne, also ist ja kein Bugfix-Update, also dritte Stelle, ne? Sondern zweite Stelle quasi Update.
Ja, ja. Deswegen ja.
Und naja, also dafür ist es eher klein.
Ja, die das sind meine ich
ja. Ein Gigabyte oder größer, ja.
Also für ein Bugfix-Release, da wäre das eine ordentliche, also normale Größe gewesen.
Ja, ne? Genau. Also. Im Prinzip war das ja auch mehr oder weniger ein Bugfix. Ne? Deswegen war das auch vorher die 13.4.5. Und sie haben halt eben dann, weil das Feature Exposure Notification API dabei gekommen ist, haben sie halt eben dann auf 13.5 geändert und letzten Endes ist es aber trotzdem derselbe Satz. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Wir können ja gerade mal zur Liste zurückgehen. Also Exposure Notification API hatten wir schon erwähnt. Das auch schon angesprochene Sicherheitsupdate für Mail ist damit drin, dass also die Mails potenziell mit maliciously crafted E-Mails gelesen und editiert werden konnten, ja, war, genau, glaube ich, der Punkt.
Ja.
Das ist dann damit jetzt auch erledigt. Die IT-Organisationen der Firmen dürfen also jetzt getrost ihre Blocker wieder ausschalten.
Ja, ne? Also, so wie das. 6 Monaten wird das passieren.
Ja, genau. So wie das jetzt leider dann mit schnell laufendem Gehorsam bei diesen IT-Abteilungen gerne läuft. Im Blockieren sind sie schnell, im Freigeben nicht so.
Ja, man kann da immer, man kann immer auf die absolut fehlerfreie und niemals Sicherheitslücken produzierende App bzw. das Unternehmen Microsoft verweisen. Die haben eine ganz tolle App, die nennt sich Outlook. Die hatte noch nie einen Sicherheitsfehler. Die kann man nämlich immer noch verwenden. Und auf die kann man dann auch seine Firmenmails ansonsten noch abrufen. Natürlich auf absolut sicherem Wege. Mhm.
Ja, dann haben sie noch Face ID aktualisiert. Also, dass wenn du eine Maske trägst, dass die diese Prüfung von deinem Gesicht sofort übersprungen wird und sofort zur Eingabe von deinem Code geht.
Mhm, genau. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Freue ich mich drauf, das jetzt zu bekommen, denn in den letzten Tagen habe ich doch des Häufigeren schon mal irgendwo im Laden oder vorm Laden gestanden und mir gewünscht, ich hätte dieses Feature, weil ansonsten musste man immer zu diesem Trick Maske runterziehen, Face ID nochmal triggern und dann aufgemacht bekommen, Maske wieder hochziehen und dann schüchtern um sich gucken, um zu schauen, ob man Ärger kriegt oder nicht.
Das Schlimme
wenn man im Laden ist.
Also ich habe das auch immer gemacht mit dem Maske runterziehen kurz. Ich habe das in der Tat mal bei uns im Lebensmittelladen, ja, völlig unbedarft gemacht. Das war keine gute Idee. Man hat mich angeguckt, als wenn ich der Aussätzige wäre. Aber vor allem, es ging ja wirklich nur um eine halbe Sekunde. Aber okay, ab da habe ich mir angewöhnt, mach's nur im leeren Gang.
Ja.
Naja, egal. Die persönliche Meinung sagen wir jetzt mal nicht dazu, aber die es ist gut, dass das Feature kommt. Es nervt total, wenn das Ding anders. Ich habe mir einfach überlegt, ich gehe einfach nicht mehr einkaufen. Ich habe seitdem einfach nicht mehr eingekauft. Gut, mein Kühlschrank ist leer, aber gut, irgendein Tod stirbt man halt immer.
Kollateralschaden.
Genau. Und, ja, aber das ist mit, also ich muss es erstmal ausprobieren, aber die Idee dahinter oder wie es sich angehört hat, ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt, weil das ist tierisch nervig. Hm. Weil es ist ja so ein Alltagsding. Du stehst an der Kasse, langweilst dich und sagst, ach komm, dann machst du mal dein iPhone auf und liest nochmal irgendeinen Artikel, bis du dran bist. Ne? Ja, und schon sagt dein iPhone so, hab dich nicht erkannt. Ne? Das ist schon, das ist ehrlich gesagt mal der Moment, wo ich mir Touch-ID zurückwünsche.
Ja, richtig. Im Prinzip schon.
Ja, ne? Aber auch der einzige Fall.
Ja, genau. Deswegen hoffe ich, ist es jetzt damit schnell erledigt. Ich werde es auf jeden Fall mit Freude ausprobieren. Und es wird schneller passieren, als ich mir das wünsche. Ja. Okay. Ja, das war es im Prinzip auch schon zu 13.5. Ne? Viel mehr gab es da nicht, außer ja, dass das halt eben im Allgemeinen noch Sicherheitsupdates drin sein sollen. Im Allgemeinen gilt ja immer die Empfehlung, solche Updates eher zügig zu installieren, einfach um sicherheitstechnisch auf den aktuellen Stand zu kommen. Aber wie so üblich, gerade wo es released worden ist, es gab noch keine Liste. Müsste man mal gucken. Meistens kommt die ein bisschen später. Ja, und wo wir schon bei Updates sind, ne? Schon am Montag ist das WatchOS-Update gekommen. 6.2.5 ist das dann in diesem Fall. Da haben sie nicht hochgezählt beim Feature-Zähler, weil war ja keine Exposure-Notification-API drin. Gibt es auch ansonsten nichts so zu sagen, oder? Habt ihr da irgendwas mitgekriegt?
Nö, also ich habe jetzt nichts Besonderes gemerkt. Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh ja. Also ehrlich gesagt, nichts riesig Erwähnenswertes. Es soll ja auch nur ein Bugfix-Release von der Nummer her sein und halt, wie man so sagen kann, allgemeine Stabilitätsverbesserung.
Also, genau, und was bekannt gewesen ist oder in den Informationen stand, ist, dass die EKG-App halt in Saudi-Arabien rausgebracht haben. Also einfach nur weiterentwickeln. Ne?
Ja. Okay. Ja, schrittweises weiter ausrollen. Das ist ja jetzt schon ein Großteil. Ich glaube, in Europa ist es mittlerweile überall oder fast überall. Ne? Amerika ja auch. Also es waren sehr viele Länder mittlerweile. In dem Sinne sind das nur noch einzelne Trippelschrittchen, um Dinge, die Liste zu vervollständigen letzten Endes. Saudi-Arabien bestimmt einer der schwierigeren Kandidaten, was die Freigabe von solchen Sachen angeht. Wie so oft.
Ja, in so Ländern ist halt manchmal ein bisschen tricky.
Ja genau.
Ja, ansonsten gab es eine neue Beta für iOS 10 15 5.
iOS hast du gerade gesagt.
Ach, schon, ja, so kommt man
macOS
natürlich.
Ja. macOS. Ja, also hätte man ja annehmen können. Ich habe eben gleich schon direkt Software-Update-Check gemacht, als ich die iOS-Release-Version sah. Aber nö, 10.15.5 ist noch nicht gekommen. Da ist die fünfte Beta gekommen stattdessen. Haben sie sich also wohl scheinbar noch ein bisschen Zeit gelassen. Ist ja auch keine Exposure-Notification-API drin. In dem Sinne haben sie es da wohl auch nicht ganz so eilig mit gehabt.
Ne? Wobei es auch interessant wäre, ne? Also die Nähe mit den Macs zu tracken, das wäre auch lustig. Also.
Ja, ne? Prinzip müsste das ja möglich sein.
Ja, möglich schon.
Die ist ja drin. Ne?
Möglich schon. Sinnvoll ist so eine andere Sache. Ja. Aber ja. Ich denke auch, dass der Schuh mehr drückt bei der iOS-Version im Moment. Da wartet, ich sage jetzt mal, die Welt drauf, ne? Das in Anführungsstrichen. Und bei macOS, ich will jetzt nicht sagen, es ist egal. Aber es ist natürlich nicht so ein Druck dahinter. Das ist alles.
Ja. Also ein bisschen gespannt bin ich schon, wegen diesem Batteriemanagement-Feature. Da hat man ja auch schon drüber gesprochen, dass so wie das bei den iPhones gemacht wird, halt eben die Batterie nicht immer vollgeknallt wird auf 100%, sondern halt eben auf 80% gehalten werden soll. Also wir haben es noch nicht testen können, auf 80% gehalten werden soll und dann je nach Nutzungsverhalten dann aufgetoppt werden soll. Ich wollte es testen, wo ich gerade sagte, wir haben es nicht testen können. Ich habe extra auf meinem alten MacBook die Tage die Beta installiert, als wir darüber gesprochen hatten und dachte mir dann, ja, mal gucken, installiert, angeschaut, ist überhaupt nicht drin gewesen. Warum? Habe ich da nochmal nachgelesen. Es stand dann mit dabei, hätte ich auch direkt lesen können, dass nur die neueren Geräte mit ich glaube mit T-Chip oder was war das, ne? Dann irgendwie das unterstützen.
Echt, das T-Chip abhängig, krass, okay.
Ja, oder es waren einfach nur neuere Geräte, auf jeden Fall, da waren einfach nur die neueren Geräte aufgeführt und das MacBook war da nicht dabei. Ja, kann ich bestätigen, man sieht nichts.
Ja gut, ja. Dann, ja, also wir werden es noch testen, ist im Moment auf meinem MacBook Pro ein bisschen schwierig, wegen dem Platz und auch weil darauf entwickeln immer so eine Sache ist auf den Betas, immer ein bisschen schwierig, wenn das dann auch noch gerade beruflich, sollte man das dann mit Apps nicht unbedingt machen. Deswegen, und wenn du dann nur als Zweitpartition hast, nutzt es wieder nicht. Das ist dann immer alles ein bisschen.
Ja, die Zeit kommt dann schneller, als du denkst, dass du wieder eine zweite Partition machst, nämlich in ungefähr einem Monat, wenn ich so auf den Kalender schiele.
Ja gut, aber dann ist natürlich auch die Tatsache, also der Nutzen ein anderer, sagen wir es mal so, dann ist einfach die Spannung eine andere, das stimmt, natürlich kommt das wieder, das ist keine Frage.
Natürlich. Ja.
Aber Spannung gab es oder gibt es ja im Moment mehr als Genüge. Es gab ein riesengroßes Gerücht. Mir ist persönlich
das iPhone
aus der Hand gefallen. Ja, genau, Trommelwirbel. Mir ist ja fast das iPhone aus der Hand gefallen. Apple Glass.
Mhm.
Ja.
Tada.
Was soll das?
Du hast es nicht erwartet.
Genau, was
soll das? Schon lange vermutet, ja.
Genau.
Also ich habe ja bis heute fast nichts davon gehört. Nein, Spaß.
Nein.
Nie ein Gerücht mitgekriegt. Ja, sehr interessant war es auf jeden Fall. Kam von John Prosser, ist das richtig ausgesprochen?
Ja, ich glaube. Interessanterweise, John Prosser, wir hatten, glaube ich, namentlich bisher noch nicht erwähnt, aber ja so auf der Gerüchte Ebene der Apple News ja irgendwie sehr kurzfristig erst aufgetaucht. Ich habe jetzt auch erst gelernt, dass er wohl schon seit einigen Jahren einen Podcast macht und YouTube-Videos macht und so, aber für mich war er irgendwie überhaupt kein Begriff. Und da hatte so in den letzten Wochen ja schon sukzessive angefangen, irgendwie immer iOS 14 bzw. iPhone 12 Sachen so ein bisschen zu leaken. Und in dem Sinne war das ja so jetzt so ein totaler Schocker. War so wirklich so, Bums, hier Apple Glass. Er hat sie wohl gesehen, sagt er. Ne? Und zwar wohl scheinbar nur einen Plastikprototypen. Er war sich nicht sicher, ob das ein finales Design ist oder ob es da noch eine andere Materialien oder sowas gegen wird. Vielleicht nochmal vorne anzufangen. Es soll halt eben wirklich eine brillenartige AR-Konstruktion werden, also eine Art Brille. Und die letzten Endes dann schnurlos mit dem iPhone verbunden sein muss. Im Prinzip erinnert das von der Technologie, was er beschrieben hat, stark an die erste Apple Watch-Version. Soll also heißen, die Brille ist quasi eigentlich nur so eine Art Display-System, Display-Renderer und die restlichen Geschichten, also die eigentlichen Prozesse, die Anwendungen dafür, die scheinen wohl dann auf dem iPhone zu laufen. So war das ja mit der WatchOS 1 auch. Ja, und letzten Endes dann, was hatten wir noch? LiDAR soll integriert sein, derselbe Sensor wie im iPad drin ist und ja auch im iPhone kommen soll.
Ja, da muss ich ja sagen, ich glaube, wir hatten es bisher nur privat mal diskutiert, also ich glaube noch in keinem Podcast, aber die Idee hatte ich ja auch schon mal geäußert mit dem LiDAR in der Brille, eben weil wir kennen ja alle das Thema, also die meisten kennen das Thema Google Glasses. Tolle Idee, super gefloppt, weil Datenschutz. Das Problem, das sehe ich ja auch, du rennst mit so einer Kamera an der Birne rum und gehst überall rein, guckst überall hin. Das ist immer schwierig und würden sie es mit einem LiDAR-Sensor machen, hast du halt kein direktes Bild, ne? Also kein Farbbild in dem Sinne erstmal, ne? Also wie man das jetzt von der Kamera kennt. Das wäre ja dann...
Ja.
Anders zu behandeln.
Wir sollten vielleicht an der Stelle noch ergänzen, also in dem Gerücht stand auch ausdrücklich drin, LiDAR ist drin und keine Kamera.
Genau.
Also genau das, was du gerade quasi so schon vororakelt hattest, also scheinbar halt eben kein direktes bildgebendes System. Jetzt im Privacy-Standpunkt natürlich spannend, weil mit dem LiDAR kannst du halt eben keine Gesichter erkennen. Da gibt es also auch privacy-mäßig dann kein Problem mit. Allerdings ist natürlich auch der Use Case spürbar eingeschränkt, ne? Denn du kannst halt eben keine Gesichter erkennen. Das wäre natürlich einer der typischen Use Cases, was sie ja bei den Glasses von Google damals ja auch versucht haben umzusetzen.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Zu erkennen. Für die zu markieren.
Also um die Brille in Verkehr zu bringen, wäre auch eine Kamera tödlich gewesen. Also ich glaube, das hätten noch nicht mal eingefleischte Apple-User gekauft, weil die Kamera ist einfach, das geht nicht. Also Snapchat hat ja auch schon mal so eine Brille rausgebracht.
Und mit einer Kamera drin,
ja. Ja, mit einer Kamera drin. Und allein, also kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, sowas anzuziehen. Und mit dem LiDAR-Scanner oder ja, damit kannst du halt deine Umgebung abscannen und bekommst so ein dreidimensionales Bild zurück. Da kann man vielleicht ein paar Sachen mit sehen, aber halt nicht so sehr viele Details. Mhm. Und von daher, ja, also ist glaube ich auf jeden Fall die richtige Art, da keine Kamera reinzutun. Und die Verbindung wird wahrscheinlich dann eher mit dem iPhone sein, dass du Sachen zum Beispiel filmst, wenn du vielleicht irgendwelche Apps und Anwendungen machst, wenn du jetzt zusätzlich eine Kamera brauchst, dass das nicht über die Brille geht, sondern über dein iPhone zum Beispiel. Hm.
Ja, also ich bin nur ein bisschen besorgt darüber, also ne, ich verstehe das auch gut, ich bin nur ein bisschen besorgt darüber, dass die Use Cases da stark eingeschränkt sein können. Was kann man denn mit einer Brille machen, wenn gar keine Kamera drin ist?
Ja gut, also ich würde, also erstmal zwecks AR-Navigation, Fußgängernavigation. Apple ist da ja schwer mit LiDAR-Sensoren durch die Gegend gegangen. Da könnte man in die Richtung gehen. Klar, auch AR-Kit-Themen, dass du etwas in die Welt reinprojizierst. Nehmen wir jetzt mal Preisschilder, Preisvergleiche, wenn du irgendein Produkt anguckst.
Wohin? Du kannst auch keine Produkte erkennen.
Ja, vielleicht mit einem
zufälligen... An der Location.
Ja, gut, aber mach das mal. Also, ne, also wenn ich jetzt mir vorstelle, die Brille hätte auch eine Videokamera, dann könnte ich halt eben Bilderkennung machen und könnte Gesichtserkennung machen und könnte dann die Sachen da dran kleben, so wie das AR-Kit jetzt auch beim iPhone schon macht. Ne? Aber die brauchen ja auch das Kamerabild dafür. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben das gesamte Kamerabild nicht, was die Hauptinformationsquelle ist, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das reicht. Also nur auf die Straße rauszugehen und da einen Pfeil angezeigt zu bekommen, wo ich hingehen möchte, das ist nicht irgendwie mein Killer-Use-Case für so eine Brille, oder?
Ja, die haben ja auch gesagt, dass Apple angeblich einen neuen so eine Art QR-Code entwickelt hat. Das hieße, man könnte diese Codes irgendwo platzieren und die Brille würde die erkennen und dann entsprechend die Inhalte ausspielen.
Das ist nochmal so eine seltsame Geschichte. Das stand tatsächlich auch in demselben Leak so mit drin. Also, beziehungsweise John Prosser hatte das auch so gesagt, dass also die Brille LiDAR integriert hat, keine Kamera, aber QR-Code scannen kann, was natürlich im Prinzip eigentlich gar nicht geht. Also mit einem LiDAR-System kann ich keine QR-Code scannen. Das ist ja ein Bilderkennungssystem, was du dafür brauchst. Also CCD oder Laser in irgendeiner Art und Weise. Aber es heißt ja, dass, also das LiDAR-System ist ein Lasersystem, aber das ist von der Auflösung her nicht hoch genug, um sowas wie QR-Code scannen
zu können. Aber du kannst ja die Oberflächen abscannen und je nachdem, wie hochauflösend dieser LiDAR-Scanner ist und dieser QR-Code ist 3D, vielleicht kannst du da die Informationen rausziehen. Also es muss ja nicht ein zweidimensionaler Code sein.
Vielleicht haben die QR-Codes sind ja 2D.
QR-Codes sind 2D, aber wenn die zum Beispiel einen QR-Code hätten, zum Beispiel mit Vertiefung oder Erhöhung, dass du so einen Tag irgendwo hinhängst und dann entsprechend die Informationen dann rauskriegst, also dass du wirklich nur, ja, so wie der LiDAR-Scanner die Umgebung abtastet, tastet der halt diesen QR-Code ab und hat vielleicht nur minimale Höhenveränderungen und daraus kannst du die Informationen generieren. Das wäre vielleicht...
Ja, gut, okay. Also von mir aus könnte man sich so einen Use Case jetzt noch konstruieren. Da müsste man dann genau wissen, wie gut der LiDAR-Scanner für sowas ist. Aber nichtsdestotrotz bezweifle ich das irgendwie so ein bisschen was. Vor allen Dingen so klassische QR-Codes und das war das, was ausdrücklich da erwähnt war. Das kann natürlich falsch sein. Vielleicht ist es sowas Spezielles, wie du gerade gesagt hattest. Natürlich kann man sich da was machen. Aber das ist natürlich auch wieder nicht so der Killer-Use-Case. Ne? Also ich suche diese Killer-Use-Cases, wo ich die Brille für benutzen muss. Ne? Also ich möchte diesen Use-Case haben, was Apple vorstellen wird im Sinne von hier, ne, das können wir jetzt machen. Denn die werden ja nicht sagen, hier habt ihr jetzt eine Brille und mit der könnt ihr jetzt 3D-Szenen scannen. Das interessiert ja effektiv niemanden, sondern ne, die brauchen einen Use-Case für diese Brille.
Ja, klar, du brauchst natürlich verschiedene Sensoren. So, und die haben ja diesen Naherkennungschip, Uwe, was hatten wir eben gesagt?
Der U1, der könnte natürlich drin sein.
Der U1, ja. Genau, dass du dann siehst, wem du da gerade begegnest. So, und vielleicht werden Informationen angezeigt.
Das würde dann voraussetzen, dass die anderen Leute auch alle ein U1 drin haben. Das widerspricht so ein bisschen, was der... beziehungsweise wir hatten ja philosophiert, dass der U1 eventuell nicht in das SE gekommen ist, weil es einfach eine alte Plattform war. Also das würde dann aber wieder in die Richtung gehen, dass der U1 in alle Geräte ausgerollt werden müsste, damit man die sinnvoll da erkennen könnte. Ja, aber auch da sehe ich wieder keinen Killer-Use-Case. Killer-Use-Case, weshalb ich das Ding die ganze Zeit auf der Nase habe, muss irgendwas sein, was ich die ganze Zeit als Unterstützungssystem verwenden kann, ne? Und nicht nur irgendwie 2 Minuten am Tag.
Also ich denke, dass Apple sich schon was Gutes dabei gedacht hat, so ein System zu entwickeln, wenn es auch in der ersten Generation vielleicht nicht das ausgereifteste oder beste, je nachdem ist. Das war bei der Apple Watch ähnlich. Die kam vielleicht ein Jahr zu früh. Aber ich sag mal, Statusinformationen innerhalb deines Blickfeldes angezeigt zu kriegen, was ja damit gehen würde oder was ja auch gemacht werden soll durch die AR-Brille, ist ja schon mal ganz nett. Brauchst wenigstens nicht nochmal auf die Uhr zu gucken. Beim Killer-Use-Case ist halt immer so eine Sache, ne? Also welchen riesen Killer-Use-Case hat jetzt die Apple Watch, wenn mich wenn die Gesundheitsfunktionen mich nicht interessieren?
Das ist der Killer-Use-Case.
Ja, aber wenn sie mich nicht interessiert, brauche ich sie nicht. Und vielleicht hat die Brille auch einen Use-Case, den, wie gesagt, wir jetzt auch so nicht erstmal nicht sehen. Wir sind nun mal keine Produktdesigner in dem Sinne.
Ja, klar.
Apple hat uns oft überrascht mit Sachen, wo wir gesagt haben, boah, krass, ich hätte nie gedacht, dass ich mir irgendwann mal ständig eine Uhr an den Arm klemme, um zu sehen, wie faul ich bin. Ja, das wäre mir nie in den Sinn gekommen und hätte mir das irgendeiner gesagt, ich habe gesagt, so Blödsinn, das ist doch völliger Schwachsinn, das braucht doch kein Mensch. Heute würde ich sagen, ohne Apple Watch ist schon doof. Muss nicht sein. Und vielleicht, man darf ja auch mal nicht vergessen, die Riesenschwierigkeit ist ja nicht nur Privacy, also nicht nur die Sache, dass du aufpassen musst, was sieht die Brille, sondern du musst Leute, die kein Brillenträger sind, zu Brillenträgern machen. Ne? Also aktiv gucken, dass Leute wie ich, die keine Brille brauchen, die auch froh sind, dass sie keine brauchen, trotzdem sich eine Brille kaufen, was ja eigentlich völlig absurd ist.
Aber da hätten wir ja schon den Killer-Use-Case. Bisher siehst du die Leute, die zücken alle ihr Handy und arbeiten auf dem Handy. So, und jetzt stell dir vor, das iPhone ist einfach der Hub, der die Daten liefert, der die Rechenpower liefert. Du ziehst die Brille auf und hast ein eigenes neues User-Interface und kannst eigentlich alles komplett über deine Finger steuern, ohne dass du dein Telefon rausholst. Das heißt, wir würden ein ganz neues User-Interface bekommen, das über Augmented Reality angezeigt wird. Sowas kann ich mir als Use Case vorstellen, weil dann könntest du auch Nicht-Brillenträger dazu kriegen, diese Brille zu kaufen. Also die Richtung geht dahin und wir wissen, Apple macht immer unvorstellbare coole Produkte und vielleicht ist das wirklich ein Change zu einer ganz neuen zu einer ganz neuen User-Interface-Geschichte.
Ja, gut, okay. Also, wo ich das jetzt so ein bisschen sacken lasse, Spielkram, also das, was jetzt auch schon mit AR gemacht wird, kann man natürlich auch mit diesem LiDAR-basierten System ganz gut machen. Ne? Man kann Sachen in die Szene reinprojizieren, und zwar ziemlich gut sogar reinprojizieren. Ne? Das ist ja jetzt auch mit ARKit 3.5 nochmal besser geworden, dadurch, dass sie jetzt eben richtig diese 3D-Erkennung haben durch das LiDAR-System. Man könnte da natürlich dann auch ein schönes User-Interface drumherum stricken. Da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das stand auch in dem Leak, glaube ich, gar nichts zu drin, wie das Eingabesystem da funktionieren soll.
Da gibt es
ja. Doch, also ich hatte gelesen, dass in der Tat mit Gesten, also einen endischen Gest gesteuert werden soll.
Genau, gab es früher mal ein Gerät, das hieß Magic Leap. Das gibt es auch noch.
Und stimmt, zwar, das haben die gekauft, ne?
Genau, das haben die gekauft. Ja. Und ich hatte damals die erste Version von diesem Magic Leap. Da hast du praktisch über Handsteuerung konntest du wischen, zur Seite wischen und konntest das auch an deinem Mac anschließen. Also das war wirklich eine Gestensteuerung. Und dieser Sensor hat halt erkannt, ob du die Hand aufmachst, zumachst, swipest, Wischgesten machst. Und genau das könnte ja dieser LiDAR-Scanner oder irgendein anderer Scanner in der Brille verfolgen. Deswegen meine ich, okay, vielleicht kriegen wir ein ganz neues User-Interface und du machst einfach nur Swipe, Swipe. Also wischst mit deinen Händen und bedienst praktisch irgendeine App oder irgendein User-Interface und siehst alles in der Brille und brauchst dein Telefon gar nicht mehr rausholen, dein Smartphone.
Ja, okay, gut. Also ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das derselbe Sensor ist. Also das wird bestimmt ein separater sein, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Ultraschallsensor gewesen. Aber ich hatte leider keinen, deswegen kann ich da keine Details mehr zu sagen. Aber gut, klar, im Prinzip nicht vollkommen abwegig. Ist wahrscheinlich schwierig, die von einer Brille aus die Gestik zu erkennen, weil die Winkel könnten unglücklich sein. Ja, wenn ich die Hände so rechts und links neben dem Körper habe, dann müsste ich da schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einen sauberen Blick drauf hat, ja, sogar wenn man von der Seite aus schaut.
Ich denke schon, du musst das dann im Sichtfeld machen, ansonsten wird es nicht groß funktionieren. Ich denke da immer so ein bisschen an Iron Man. Das ist ja so mein Trauminterface,
Jarvis.
Wo du dann wirklich so mit den Händen dann die Karten machst und das dann als dreidimensional siehst, ja großartig. Also das mal hochgesponnen, sag ich jetzt mal, mit einer Apple Glasses. Super genial. Und jetzt, wenn wir schon mal beim absoluten Abspinnen sind, mal weitergedacht, Apple Glasses funktioniert relativ alleine irgendwann, zweite, dritte Generation, ähnlich wie die Apple Watch. Brauche vielleicht noch für die Rechenpower mal ein iPhone noch, was das irgendwie effektiv über Wi-Fi 6 übertragen kann. Ich brauche nur noch mein iPhone auf den Tisch legen und bekomme quasi zwei Monitore virtuell angezeigt und könnte arbeiten.
Als Beispiel. Das würde ja tatsächlich mit dem U1 gehen.
Genau. Ne? Also ich habe dann virtuell einen Bildschirm vor mir, wo ich mich bewegen kann, gucken kann. Kein anderer sieht das. Das sieht vielleicht für den Externen total behämmert aus, was du dann da veranstaltest. Ne? Aber du kannst...
Das ist so richtig Minority Report.
Ja, genau. So ähnlich. Ja. So, du kannst aber überleg mal, du kannst das in der Bahn machen. Du kannst in der Bahn mal eben zum Beispiel, du lässt dir in der Bahn, ohne dein iPhone rauszuholen, mal eben eine E-Mail anzeigen. Da kannst du durchscrollen, guckst du mal eben rein. Klar, super weiter gespinnt. Wir könnten auch programmieren, egal wo ich jetzt bin. Ich langweile mich gerade beim Familienfest, lege mein iPhone auf den Tisch, alle denken, ich bin noch halbwegs da und in Wirklichkeit mache ich was ganz anderes oder sowas. Ne? Als doofes Beispiel.
Komisch, der Sascha zuckt so.
Ja, genau. Ne? So, oder irgendwie sowas. Halt. Also ich denke, also je nachdem, in welche Richtung sie da natürlich rennen wollen, aber das wäre jetzt so, wenn ich jetzt die Annäherung iOS, macOS mir angucke, das wäre zumindest nicht völlig absurd, dass man dann sagt, so wozu noch externe Monitore? Ja? Also außer auf Dauer, ne? Klar, es muss die Akkulaufzeit dieser Apple Glasses stimmen, wenn die dann am Ende nur eine halbe Stunde hat, dann. Ne? Nee, das brauchst du es auch nicht. sage ich jetzt mal, aber auch wenn es nur als Backup ist oder ähnliches, ne? Das ist schon, also da gibt es schon einige Dinge. Ich stelle mir jetzt auch mal vor, wie gesagt, auch weiter gesponnen, die kann mit LiDAR und gewissen QR-Codes, weiß der Teufel auch wie, ist mir eigentlich egal, wie sie es macht, erkennen, welche Bahn ich nehmen muss. Ich bin irgendwo unterwegs und ich weiß nicht, ist das jetzt die Bahn oder die nächste? Ne? So, und sie erkennt das, weil irgendwas auf dem Bahn, der Bahn mit drauf ist. Muss ja nichts Riesiges sein. Und zack, sagt sie, jo, genau die musst du nehmen, um weiter von A nach B zu kommen. Dafür müssen natürlich Apple seine Echtzeitdaten deutlich aufbohren, ähnlich wie Google das ja schon lange gemacht hat. Aber da müsste Apple dann deutlich dran arbeiten. Aber auch das wäre dann ja für Traveling ein Use Case.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Echtzeitdaten zu machen ist. So in Echtzeit bekommst du solche Daten oft gar nicht geliefert. Das ist dann wieder genau der Punkt, weshalb ich eben sagte, keine Kamera darin zu haben, macht mir Sorgen, weil sowas könnte man dann auch wieder über die Kamera erkennen. Ne?
Ja, aber du kannst es auch.
Mit LiDAR nur alleine wird das halt eben schwierig.
Aber Zugnummern lassen sich ja zuweisen, auch relativ relativ gut, beziehungsweise also jetzt.
Nee, hast du mal im Kölner Hauptbahnhof auf einen Zug gewartet? Und gesehen, wie oft die da, also nicht an der S-Bahn, wo du immer stehst,
ja, sondern genau.
An den anderen Gleisen. Ja, ne, die wechseln ja alle 3 Minuten.
Ja gut, das ist ja Fernverkehr in der Deutschen Bahn, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich rede mehr so, wenn du im Urlaub bist und da fährst du ja auch meist eher Straßenbahn als mit der riesen Langstrecke. Ne? Also an sowas habe ich jetzt gedacht, um sich in der Stadt zurechtzufinden. Klar, ich denke, es wird auch vielleicht teilweise, also das, sowas wäre da natürlich teilweise auch ein Feature, was ausgebaut werden muss von Städten, Community etc. Aber der Anwendungsfall auf weitere Sicht gesehen, dass ich, wie gesagt, ne, es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Lasertastatur, wo man einfach so tippen konnte auf dem Tisch, ähnliches. Und wenn Apple sowas macht, kein Dunst, wie gut der LiDAR-Sensor ist. Wir dürfen ja immer nicht vergessen, es mag ja sein, dass der aktuelle das nicht gut kann, den Apple verbaut. Wir reden ja davon, dass sie erst Ende nächstes Jahr Anfang nächstes, vielleicht sogar erst danach das Jahr kommt. Bis dahin ist noch Entwicklungszeit. Wenn Apple das erkennt und du kannst quasi dann auch noch auf dem Tisch tippen, brauchst nicht mal in dem Sinne Tastatur, wobei ich die immer noch gerne hätte, weil ich halt die Haptik der Tastatur liebe. Aber wie gesagt, so als Backup-Fall oder als eine absolute Möglichkeit, ganz im Ernst, das wäre für mich ein Kaufgrund. Ich würd das Ding dann holen.
Ja gut, also wie so üblich bei Apple, sie werden das ja nicht einfach nur bringen, weil sie eine schöne Brille bauen können, sondern sie werden es halt eben bringen, weil sie einen schönen Use Case haben. So ist es ja in der Vergangenheit auch gewesen. Die kommen ja nicht einfach der Technologie willen mit Technologie raus, sondern sie kommen dann schon mit einem Produkt, was man auch haben möchte. Das ist ja das Schöne an Apple, dass sie sich halt eben auch auf Produktebene wirklich Gedanken darum machen und nicht wirklich in Richtung purer Verkauf schielen, sondern eher darüber über die Schiene gehen, den Leuten das Produkt schmackhaft zu machen, dass die Leute das haben wollen.
Ja, ja, also ich denke, also wie gesagt, ne, werden sie schon was bei gedacht haben. Apple wird ja nicht, das wird ja auch ein paar Mark gekostet haben, das Ding zu entwickeln. Das haben sie ja nicht für 3,50 Mark mal eben eingekauft. also sie werden das schon zu Ende gedacht haben. Und ich denke, egal wann auch immer die erste kommen wird, sie werden definitiv eine Roadmap haben, wo sie deutlich weiter sind als das, was wir ja dann mit der ersten vielleicht sehen werden. Ne? Das ist ja schon so.
Ja, bestimmt.
Also sie haben da ja ein Ziel, das werden sie ja nicht sofort verraten vielleicht. Aber wie gesagt, sie werden ja nicht einfach sagen, tada, ihr habt eine Brille, da könnt ihr ab und zu mal eine iMessage und eine E-Mail lesen. Ne? Wir hätten gern $500, Dankeschön und das war's. das kann ich mir vorstellen.
Wo du gerade $500 sagst, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt.
Ja, stimmt.
Und zwar Preispunkt war angesagt $499 plus Prescription für die Brille, also quasi, wenn man Stärke braucht, so wie ich zum Beispiel, dass man halt eben dann nochmal drauf zahlen muss dann für die Gläser, die passend gemacht werden. Aber das hört sich dann auch stark danach an, dass das tatsächlich quasi eine Brille ist, dass man also dann einfach passende Gläser bekommt. In den Gläsern sollen ja die Bildschirme drin sein, hieß es, was also dann heißen würde, dass dann scheinbar direkt in diesen Glaskörper dann wohl scheinbar dann auch das Display eingelassen ist und halt eben dann auch die Stärke dann gefräst wird. Was natürlich spannend wäre, weil das könnte tatsächlich ein sehr dünnes Konstrukt werden. Ich als jemand, der jetzt per se schon eine Brille trägt, mache mir natürlich bei sowas immer gleich Sorgen, weil wenn ich mir das vor meine Brille schnallen müsste, das würde natürlich aussehen wie Hund.
Da würde mich interessieren, es gibt ja immer gerade hier in Deutschland eine große Kette an Brillenhändlern, Händler, die immer wirbt, dass ich weiß gar nicht, ob das Gestell oder die Gläser umsonst sind bei ihnen. Da würde mich jetzt, ich glaube, das Gestell, da würde mich natürlich dann interessieren, ob das Apple-Gestell dazugehören würde.
Ja, das mit den Kassengestellen per se ist schon schwierig geworden, weil so richtige Kassengestelle gibt es ja nicht mehr. Das wurde ja vor ein paar Jahren mal geändert. Die sind jetzt halt eben irgendwie nur recht günstig, wenn ich das gerade korrekt in Erinnerung habe. Ist bei mir auch schon ein bisschen her wieder. Ja gut, aber im Prinzip ist das nur noch eine Zuzahlung und die Zuzahlung, die ist relativ klein und logischerweise nicht die fancy Gläser. Ne? Also wenn du entspiegelt und sowas haben möchtest, was du eigentlich hierzu für beim Autofahren oder so haben möchtest, da musst du natürlich ganz schön Geld drauflegen und Härtung von der Oberfläche, dass die Kratzer nicht so schnell reinkommen und so. Also da kannst du sehr schnell sehr viel Geld für Gläser ausgeben.
Also keine Apple Glass auf Kasse, das ist schon mal schade.
Nee, bestimmt nicht.
Ansonsten also muss ich vielleicht nochmal mit meiner Krankenkasse sprechen. Ich meine, ich brauche zwar keine Brille, aber eine Apple Glass, das wäre eine Diskussion wert.
Also man muss an der Stelle nochmal erwähnen, ich bin da jetzt nicht so der typische User für, aber es gibt ja sehr viele sehr teure Brillen. Ja, also gerade so auch die Luxus-Labels, die haben ja Brillen, die als Gestell alleine schon teurer sind als diese $500, von denen wir gerade gesprochen haben. Ja, gerade deswegen, also das ist quasi eine Kampfansage für die Brillenindustrie. Wenn die jetzt wirklich cool wird, momentan muss ich noch schmunzeln, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die so dünn und so unauffällig wird wie eine normale Brille. Irgendwo müssen sie ja die Elektronik und den Akku unterbringen. Aber nichtsdestotrotz traue ich es Apple am ehesten zu, was zu machen, was typischer aussieht.
Ja, vor allen Dingen diese Personalisierung, was ja auch bei einer Brille auch wirklich wichtig ist, haben sie ja schon gezeigt, dass sie das mit der Apple Watch sehr gut machen, mit den verschiedenen Bändern. Und ja,
das stimmt.
Das könnten sie natürlich bei der Brille genauso machen, weil ne, es wird sich nicht jeder die gleiche Brille aufsetzen und durch die Gegend laufen. Also da ist auch noch dieser Modefaktor wieder drin. Also ja.
Ja, ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich bei diesem Gestell, weil irgendwo muss ja die Elektronik drin sein. Das muss wahrscheinlich im Gestell sein. Aber nichtsdestotrotz könnte man natürlich unterschiedliche Varianten anbieten oder Wechselcover oder irgendwie sowas.
Also, ich weiß
so, schon mal und was er gesagt oder was der Prosser gesagt hat, ist, dass die also Sonnenbrillen sollen noch nicht kommen, also im ersten Wurf.
Genau.
Aber das zumindest in seinem
Artikel. Ja, das dann hat ja mein Händler am Ballermann immer noch seinen Job. Also da weiß ich gar nicht, was.
Na, Gott sei Dank.
Da kriege ich die Gucci-Brillen immer für 5 € und auch für 10. Da ist überhaupt gar kein Problem. Ich hab da kein Problem mit Luxusmarken. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich kenne da wen. Das ist gar kein Thema. Wobei ich jetzt gar nicht weiß bei der momentanen Lage, wie gut das noch läuft jetzt. Aber gut, das ist eine andere Sache. Aber
nein, schwieriger
sein. Spaß beiseite. Es stimmt, Brillen können sauteuer sein. Und von daher kann das ähnlich natürlich auch was sein, wo man mit $499, wenn natürlich der Use Case auch noch stimmt, sagt, passt.
Also. Ja, und das letzte Informationshäppchen, was wir aus diesem Artikel rausziehen konnten, das war dann noch, dass eine Ankündigung dieses Jahr wahrscheinlich wäre. Also seine Vermutung war mit dem iPhone im Herbst zusammen, also mit dem iPhone 12. Ja. Allerdings dann nicht sofort released, sondern erst ein Jahr später. 2021 war dann die Ansage jetzt von Prosser, dass dort ein Release kommen sollte.
Kann ich mir
was im direkten Gegensatz zu der Aussage von Ming-Chi Kuo ist, das ist ja ein ganz bekannter Analyst, der in der letzten Zeit immer sehr viele gute Tipps gegeben hat, was Apple-Themen angeht. Und der hatte nämlich einen einen Tag vorher, glaube ich, 2022 als Release-Datum genannt, ohne Details zu der Brille zu wissen. Ja, weiß man natürlich nicht, wenn man jetzt da glauben kann. Prosser hatte ja jetzt in der letzten Zeit auch ein, zwei andere Sachen scheinbar richtig, die darauf hindeuten, dass er wohl in irgendeiner Art und Weise eine Quelle hat, die ja, ne, irgendwie vertrauenswürdig ist. Aber gut, ja, ist letzten Endes schwer zu sagen, wo man sich da jetzt drauf verlassen kann. Aber man kann zumindest gespannt sein jetzt für den Herbst wieder.
Ja, also ich kann mir nicht so richtig, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple dieses Jahr das Ding vorstellt mit dem iPhone und wirklich, also sagen wir mal, ein komplettes Jahr wartet mit dem Release. Dass Apple mal wartet, klar, ne, und das nicht alles sofort ausbringt, haben wir ja schon öfters gehabt, auch bei der Apple Watch. Aber ein ganzes Jahr auf gar keinen Fall. Dann, wenn es wirklich noch ein Jahr wäre mit Warten, dann bringen sie es auch ein Jahr später raus. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Also
ja,
das,
ja, ein bisschen. Ich glaube eher, die brauchen schon ein bisschen Vorbereitungszeit. Also wenn jetzt wirklich da ein neues User-Interface kommt, was gemacht werden muss oder wo Apps für hergestellt werden müssen, dann ja, wird es zumindest eine Info auf der DubDub geben und dann ja, hast du mindestens ein Jahr Vorlauf, um die Sachen zu entwickeln, weil da wird ja nicht sofort alles verfügbar sein. Ja. Ne?
Also so typisches Apple-Verhalten ist das ja eigentlich nicht. Ne? In der letzten Zeit haben sie das nicht so gemacht. Sie haben halt eben dann einfach relativ schnell ihre neue Hardware gebracht mit ihrer eigenen Software drauf und dann gab es halt eben ein Softwareentwicklungskit und die Entwickler konnten dann 3 Monate die Nächte durchmachen und dann auch noch mit releasen zum ersten Veröffentlichungszeitpunkt. Das wäre so typisches Apple-Verhalten. Also dieses typische, was wir eigentlich jeden Sommer machen. Im Juni wird das neue OS angekündigt und im September, Oktober wird es dann released und die Entwickler können das dann mitnehmen und in der Zeit dann halt eben die neuen Beta-Tools nutzen, um dann Sachen dafür zu machen. Das wäre jetzt das Typische. Also ein ganzes Jahr wäre dann schon sehr lang dafür. Und ja, deswegen ist das auch alles so ein bisschen komisch, also so richtig passend tut das nicht. Und vielleicht sollte man an der Stelle auch noch erwähnen, wer mag das überhaupt wissen, was der Prosser da jetzt so alles in allem preisgegeben hat? John Gruber vermutete da, das muss doch schon irgendwie hier Vice President Level oder sowas sein. Wer bei Apple, dieser unglaublichen Secrecy intern, weiß denn diese ganzen Details inklusive Release-Daten grob geplanten Release-Daten und sowas und hat dann auch noch eine Brille, die er zeigt. Ja, scheinbar hat Prosser die ja gesehen, so wie er sagt. Und vor allen Dingen auch noch, dass die Brille dann auch noch nach draußen gekommen ist und so, aber das ist dann nochmal ein Thema für sich. Das Ganze ist so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, was ich da von Prosser und seiner Quelle momentan halten soll. Aber gut, wie so üblich bei Gerüchten, die Zeit wird es zeigen. Ne? Und ja, an der Stelle muss man dann vielleicht noch sagen, Apple ist richtig pissed, ne? wie John Gruber dann so schön schrieb. Die sind gerade so richtig intensiv am Suchen nach diesem Leck, sollen wohl bei vielen Journalisten rumtelefoniert haben, ob sie nicht irgendwie eine Idee haben, wer das leaken könnte, was schon eine seltsame Art und Weise ist. Ich glaube, das ist nicht so ganz typisch Apple-Style, bei Journalisten nachzufragen.
Aber dann ist da einiges dran.
Ja, wahrscheinlich, also in gewisser Weise schon. Ja. Also das.
Zumindest verleihen sie dem mit dem Verhalten, wenn es denn noch so wirklich so ist, ein bisschen Nachdruck oder zumindest im Ganzen etwas Spannung mehr, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es machen würden, wenn sie sagen, das ist ein totaler Kauderwelsch, den er da erzählt. Oder sie wollen uns auf eine komplett falsche Fährte locken. Das kann natürlich auch sein. Weiß man immer nicht. Aber ja, was die Entwicklungsvorzeit angeht, haben wir das ein bisschen am Apple TV gemerkt. Da haben wir ja auch ein bisschen früher Zugriff drauf gekriegt für Entwickler. Damals, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viel es war. Es war kein Jahr, das war nicht so. Aber ich glaube, es waren schon so 4-5 Monate. Ich glaube, es war ein bisschen mehr.
Ja, aber das ist ja dann auch, ich glaube, nach der WWDC gewesen. Ne? Also man bekam ja dann diese Developer-Boxen, die bekam man ja sogar für 1 Euro bzw. Dollar, wenn man in dieser Lotterie gewonnen hatte.
Hab 9 hier stehen.
Mhm. Ja, ich hatte auch für die Firma eins bekommen. Leider musste ich es da lassen. Und dann selber eins kaufen. Aber na gut, auf jeden Fall, da gab es damals diese Developer-Boxen, mit denen man dann entwickeln konnte, weil die normalen Boxen dafür damals, die waren dann nachher auch freigeschaltet dafür, mhm. aber man konnte halt eben vorab dann schon diese Developer-Boxen haben, die dann quasi dann das Entwickeln auf der echten Hardware möglich gemacht haben oder für die echte Hardware. Und da haben wir dann zum Beispiel damals in meiner damaligen Firma dann auch gleich dann was für gemacht. Das hat sich also dann auch tatsächlich angeboten. Trotz dessen, dass es so eingeschränkt war, da gab es ja Probleme. Kann man ein andermal drüber sprechen. Ne? Browser und so war nicht drauf. Das ist halt eben ein riesen Painpoint gewesen.
Ja, also wie gesagt, ich meine nur damit eigentlich, dass Apple klar den Entwicklern Zeit geben muss und Apple selber weiß auch, ohne Third-Party-Apps wird sowas in der Regel nicht viel. Weil davon lebt das iPhone ja bis heute. Stell dir vor, du hättest nur die Apple-Apps, ne? So, das wäre nichts. Nicht, dass sie schlecht sind, aber es ist einfach zu wenig. Es haben einfach viele Leute viele gute Ideen, die tolle Apps umsetzen und die auf einem das Leben echt erleichtern können. Das wäre ja bei so einer Brille, finde ich, ähnlich. Ja.
Ja, wo wir noch beim Thema Apple TV sind. Apple hat ja jetzt Next VR gekauft, eine Live-Event-Company. Und das wird mit Sicherheit auch ein neuer Channel oder vielleicht sogar was für die Brille, dass man mittendrin statt nur dabei ist. Also dieses Next VR ist ja praktisch, sind das Kameras, die während so einem Live-Event aufgestellt werden, bei einem Konzert oder bei einer Sportsendung. Und du fühlst dich dann halt wirklich, dass du fast mittendrin bist.
WWDC.
Ja, genau.
Bitte. Das ist vielleicht ein bisschen knapp.
Aber dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist ja online. Das heißt, die sind
alle. Wir haben ja auch keine Brille.
Die sind ja alle im Homeoffice. Nee, ich möchte da nicht hin.
Ja, stimmt. Schade. Das ist eigentlich richtig. Dieses Jahr lohnt nicht. Aber vielleicht voraussichtlich für nächstes Jahr gekauft schon mal. Dass dann auch alle dabei sein können, auch wenn wieder welche vor Ort sein können. Also, wer weiß.
Also, ja, das passt ja dann zumindest also dazu. Ne? Also passt zu der ganzen AR-Geschichte und ist dann wahrscheinlich dann schön ergänzend dafür, dass man da entsprechend dann VR-Content mitmachen kann. Je nachdem, was das jetzt dann für eine Konstruktion ist, kann man das ja vielleicht dann auch machen. Es gab ja auch immer wieder noch Gerüchte, es gäbe potenziell auch noch ein Entwicklungsprojekt für eine VR-Brille parallel. Aber da gab es so viele Gerüchte in der letzten Zeit, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich glauben soll und was ich nicht glauben soll. aber Einkauf ist immer Einkauf. Also sie haben den Laden eingekauft und er hat auch gleich seinen Content offline genommen, ne?
Ja, wobei bei VR und AR, also bin da ja immer ein bisschen auf dem Trip, was Tim Cook immer so gesagt hat. Er hat ja mal gesagt, dass AR die Zukunft ist und nicht VR. Deswegen finde ich es dann auch immer schwierig, wenn Apple, wenn Gerüchte rumkommen, Apple wird VR machen. Das wird dann wiederum nicht so ganz passen zu dem, was Tim gesagt hat. Und ja, also VR benötigt natürlich auch deutlich mehr Rechenleistung als AR, das darf man ja immer nicht vergessen. VR ist schon sehr aufwendig.
Ja, ich glaube auch, dass Apple die VR-Geschichte nicht leakt. Also wenn ich so drüber nachdenke, was so das Grundding ist, wie Apple operiert und was die machen, die machen nicht so diese Sachen, die so ja gut, also hardware-technisch schon blutige Kante, aber sie machen halt eben nicht so, so Systeme, die so super hohe Anforderungen haben und die dann eigentlich eher für Spiele und solche Sachen zu gebrauchen sind. Apple kann keine Spiele, ne? Da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Das stimmt. Die können halt eben einfach keine Spiele, erst recht keine großen Spiele. Und große Spiele wäre wahrscheinlich das, wo man VR-Brillen für haben möchte. Ich bin nie so, hat jemand von euch so eine VR-Brille mal mehr als nur ausprobiert?
Nee.
Beide nicht, ne? Ja gut.
Wäre aber auch nichts für mich. Also das ist mit Sicherheit mal toll für so mal zum Ausprobieren und mal ab und zu. Wie gesagt, wobei das so oder so für mich völlig überkandidelt wäre, weil ich total selten spiele. Aber das wäre mir auch zu viel. Also irgendwie finde ich, ist das dann auch so. Also diese Art der Realität brauche ich dann je nach Spiel auch nicht mehr, ne? Das, das muss einfach, also ich finde, irgendwo ist auch die Grenze, das eine ist Spiel, das andere ist Realität, das eine ist ja, also es gibt Anwendungen für Virtual Reality, das will ich gar nicht sagen, bei Produktentwicklungen, also ich kenne das jetzt von Autoherstellern oder sowas, die dann, wo dann virtuell in das Auto reingucken, kann sich quasi reinsetzen, du sitzt dann tatsächlich in einem Sitz, und siehst virtuell die Konsole in echter Größe vor dir, um einfach das auf dich wirken zu lassen, wie sieht sowas aus, eine großartige Sache, also absolut genial, ne? Gerade für sowas, weil du musst das Ding nicht erst bauen, du musst nicht mal einen Schalter schon mal bauen lassen und die Werkzeuge erstellen lassen, sondern du kannst das Teil virtuell dahinstellen, dafür ist sowas großartig. Für Spiele, man darf auch da nicht vergessen, da ist nicht so viel Bewegung drin. Ne? Da muss nicht ständig neu gerendert werden, wobei die auch sehr starke Leistung, also sehr, sehr große Rechner haben, die ihnen das berechnen. Aber bei einem Spiel ist ja so viel Dynamik drin mit Licht, Schatten, Bewegung, bla. Ne? Also ich denke jetzt gerade an Shooter oder Autorennspiel. Das braucht ja Rechenleistung. Ne? Also da braucht das ist ja nichts für Apple. Ne? Da brauchst du ja wirklich so einen super Gaming-Computer mit 4 Grafikkarten drin, wo allein die Grafikkarten mehr kosten als andere. Das ist ja Käse.
Ja, richtig. Und das ist noch nie Apples Kragenweite gewesen. Und diese Spiele erst recht nicht. Ne? Das ist genau der Punkt. Ja, also ich würde da auch eher auf die AR-Schiene gehen. Das hat man ja auch die ganze Zeit natürlich mittlerweile wirklich so Druck. Ja, ich bin wieder.
Ja, mit Druck halt verfolgt bei Apple. Sie haben das ja, ja sehr stark gefördert. In manchen Bereichen, wie gesagt, finde ich das sogar gut. Wo wir gerade schon beim Auto kurz waren, noch eine kurze Anekdote dazu von einem deutschen Autohersteller aus Stuttgart. Die mit dem Stern drauf, die haben eine tolle App. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Mercedes-Me, Quatsch, das ist für das Steuern vom Auto. Keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Muss man mal im App Store suchen. Aber wirklich großartig, da kann man sich Autos angucken. Und finde ich übrigens wirklich eine tolle Funktion, weil du kannst wirklich das Auto dann in deinen Raum stellen. Kannst das auch größer, kleiner machen, kannst auch eine Tür aufmachen und dich reinsetzen, verschiedene Ausstattungsvarianten anklicken. Eine großartige Sache, dafür habe ich schon den einen oder anderen mal ein Auto konfiguriert und das gezeigt. Das wirkt einfach schon mal anders. Natürlich ist bei so einer Großanschaffung immer vor Ort nochmal gucken zu gehen, keine Frage. Aber es ist wirklich ein tolles Feature für sowas, AR. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal mit Möbeln probiert. Von einem schwedischen Möbelhersteller, den keiner kennt, natürlich.
Ich glaube, du darfst schon die Namen sagen.
Ja, also, das mache ich.
IKEA habe ich auch ausprobiert.
Das mache ich auch nur aus Spaß. Gucken, ob die Zuschauer drauf kommen. Aber nein. Klar, also mit der, ich weiß aber nicht mehr, wie gesagt, doch IKEA Place, genau. Ich glaube, IKEA Place ist der Name, ne? Von der App. War doch Place, ne? Ich glaube, ja, ist auch egal. Die haben ja, glaube ich, nur zwei Apps dann, aber da ist manchmal ein bisschen, habe ich so das Gefühl, die Genauigkeit der Modelle, die sie intern haben, nicht so super. Also manchmal ist das nicht ganz so dolle von denen. Da habe ich schon andere.
Echt?
Ja, bei manchen Sachen.
Dem Hörensagen nach sind das ja die Original CAD-Modelle von den Modellen, die sie halt eben haben für Katalog und so. Und das scheinen dann wohl auch die, ich weiß nicht, ob das die Originale sind, aber zumindest die 3D-Modelle, die sie für die Kataloge bisher auch verwendet haben. Könnte natürlich sein, dass es da leichte Abweichungen gibt, aber.
Ja, also wie gesagt, manchmal war ich nicht so zufrieden jetzt gerade. Ich habe die Malms gibt es leider nicht, um jetzt mal ein ganz konkretes Modell, ist natürlich doof, wenn was nicht gibt. Ich habe das dann aber selbst nachgebaut auf der wie heißt sie denn nochmal? Die App, wo man selbst.
Reality Composer.
Ja, danke schön. Der Reality Composer App. Ja. Können wir auch irgendwann mal drüber sprechen. Ja. Also. AR, super Ding, was von vielen zu doll in die Ecke gestellt wird, als braucht man nicht und ist völlig unnötig, aber ich glaube, es ist einfach das Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft.
Ja, genau.
Das ist so.
Grundsätzlich insgesamt natürlich noch viel Potenzial drin. Wir fangen ja gerade erst an mit diesen Systemen, dass die jetzt tragbar werden, brauchbar werden, leistungsmäßig.
Ja, und vor allem ja auch durch sowas wie LiDAR viel schneller und genauer werden. Sehen wir beim iPad Pro beim allerneuesten. Und wenn wir schon bei LiDAR und so sind, vermutlich ja auch beim neuen iPhone 12, Zudem es jetzt ein neueres Gerücht gab, was mich ein bisschen irritiert hat, und zwar, es gäbe keine EarPods mehr in der Verpackung beim iPhone 12.
Ja, seltsames Gerücht von Kuo verbreitet worden, ne? Also hier unser Lieblingsanalyst, wie gesagt, ne, eigentlich sehr, sehr ordentliche Aussagen liefert und damit also eine relativ hohe Genauigkeit hat mit den Sachen, die er so typischerweise von sich gibt. In diesem Fall allerdings so ein kleines bisschen seltsam, weil irgendwie seine Argumentation war, angeblich würden sie keine EarPods mehr in die Verpackungen der iPhone 12 packen, damit die Leute mehr AirPods kaufen.
Ja, das war die Argumentation. Die fand ich etwas, ehrlich gesagt, etwas schwachsinnig oder schwach, so, aber mal lieber nur schwach, laut zumindest den Zahlen, da haben die AirPods kein Absatzproblem. In keinster Weise. Mhm. Also mal davon abgesehen, dass du ja jeden im Fernsehen, jeden Sportstar, ob beim Fußball, Football, sonst nicht was, damit rumrennen siehst. In der Bahn musst du ja nur aufpassen, unter den Orthonormalverbrauchern siehst du ständig entweder die normalen AirPods, ob 1 oder 2 lässt sich ja da nicht unterscheiden, in vielen Bereichen auch die Pros. Also ich würde jetzt sagen, also ein Absatzproblem hat Apple da absolut nicht.
Ja, er konstruiert da Zahlen und prognostiziert irgendwie einen Downturn für die AirPods. Aber gut, das ist sein Job. Ne? Da liegt man auch gerne kräftig daneben. Das hängt natürlich stark davon ab, welche Effekte damit reinspielen und so. Das ist halt eben ja Prognosekram für Börsenspekulationen und solche Sachen. Ne? Das ist ja der eigentliche Job von Kuo da an der Stelle. Ja gut, also ich weiß nicht genau, was man davon halten soll. Früher oder später könnte ich mir schon vorstellen, dass Apple irgendwann mal auf die Idee kommt, die Kopfhörer rauszulassen. Man kann sich das so in beide Richtungen vorstellen. Ne? So auf der einen Seite, mein Gott, was kosten die in der Herstellung? Ne? Also sowas gehört halt eben da rein. Und dann, wenn es nicht drin ist, dann wird wieder gejammert. So ähnlich wie damals beim Kopfhörer, beim fehlenden Anschluss für die Klinkenstecker. Das war schon nur eine Buchse, wo dann groß rumgejammert wurde.
Meinst du jetzt den Adapter oder die wirklichen Anschluss?
Nee, als der Klinken, der 303,5 mm Klinkenstecker rausgegangen so, ist, also ja, ab dem iPhone 7. Ja, das war ein Riesenthema. Ja, die EarPods wurden ja dann umgestellt auf Lightning. Ne? Seitdem sind ja Lightning-EarPods drin. Ihr habt die bestimmt auch schon lange nicht mehr benutzt. Ne? Ich habe auch so eine halbe Kiste voll
davon stehen. Ich habe die bei den anderen, also bei meinen letzten iPhones gar nicht mehr ausgepackt. Die liegen immer nur in der Verpackung. Ja,
eben.
Mit AirPods, jetzt AirPod Pros, braucht man die auch einfach nicht mehr. Ne? Also ich will den Kabelsalat schon nicht haben. Ne? Aber jetzt mal weiter gedacht, ist mir jetzt gerade nur so spontan eingefallen, kabelloses iPhone wurde ja schon ein paar Mal angesprochen. Dann brauchst du natürlich auch keine AirPods mehr, EarPods mehr. Ne? Dann,
genau, ist ja da ist wahrscheinlich ein Schnittstellenthema. Das war ja damals schon bei dem iPad Pro. Da gab es ja auch schon keinen Kopfhöreranschluss mehr. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir die ersten AirPods geholt habe. Und mag sein, vielleicht gibt es da gar keinen Anschluss mehr oder es wird direkt auf USB-C umgestellt und die haben sich gesagt, okay, da legen wir keine mehr dazu.
Tja, gut, also die Umstellung auf USB-C, da haben wir hier, glaube ich, bisher noch nicht drüber gesprochen. Ne? Also ich bin ja großer Fan von den USB-C-Ports und ich habe alles überall umgestellt auf USB-C und ich finde das großartig, dass das jetzt überall so generisch ist und ich bin auch ein Riesenfan davon, dass das iPad Pro einen USB-C-Anschluss hat und ich könnte mir sogar wünschen, noch einen zweiten dran zu haben. nein, dafür kaufe ich jetzt nicht extra das Magic, ich habe schon wieder einen Namen vergessen, wie heißt das Keyboard? Magic Keyboard, doch, ja. Richtig gehabt. Ja, also nur deswegen werde ich das jetzt nicht kaufen. Also im Prinzip bin ich großer Fan davon, aber ich realisiere auch, wenn ich mir die Stecker angucke, dass der Lightning-Stecker robuster ist, deutlich robuster. Ja, der muss ja jetzt auch nicht so viel Daten rüberschieben, das muss man dann nochmal betonen, ja, was man über den USB-C heute alles drüber bekommt an Datenrate, das ist ja schon enorm. Und bei dem Lightning ist das ja bei weitem nicht so anspruchsvoll. Dafür ist der aber halt eben robust. Ne? Man darf nicht vergessen, dass die iPhones komplett wasserdicht sind. Ne? Das heißt also, diese Buchsen, die Lightning-Buchsen, die bei den iPhones verbaut sind, die sind wasserfest. Ne? Also da kommt weder Wasser rein, noch entsteht dort wesentlich Korrosion, dass es also dann irgendwie zu Problemen kommt. Ne? Das Einzige, was man tun muss, ist, wenn der Port nass geworden ist, ihn wieder trocken machen. Also dann, da gibt es sogar eine Anleitung bei Apple für, wie man das machen kann. Ich muss es nochmal nachgucken. Ich glaube, man konnte irgendwie mit dem Föhn auf niedriger Stufe oder sowas irgendwie dann einfach reinhalten, bis er wieder trocken ist. Und iOS sagt einem sogar, dass der nass ist und dass man jetzt kein Kabel verwenden kann oder auch nicht aufladen kann zum Beispiel. Und das sind halt eben so Sachen. Ich weiß nicht, ob man das mit den USB-C-Buchsen alles so gemacht bekommt, wie das, was sie jetzt momentan mit dem Lightning haben. Ne? Denn die Konstruktion von dem USB-C ist ja dann doch schon ganz anders und filigraner und ja, viele Details, die da irgendwie nicht für sprechen.
Aber gibt es nicht Ebene. Auch USB-C-Android-Handys, die wasserdicht sind? Also, dass der robuster ist, der Lightning-Port, gar keine Frage, brauche ich nicht diskutieren. Ich mag den auch. Ich finde den ja auch gut im Grunde. Aber ja, unter Betrachtung, ich brauche nur noch ein Kabel für alles, wäre es natürlich sehr charmant, wenn man zusätzlich nochmal ein Lightning-Kabel mitschleppen muss. Für mich gerade im Moment persönlich gar nicht so schlimm. Ich habe ja noch mein iPad Pro mit Lightning. Ich habe ja als der zweiten Generation. Aber wenn ich das mal upgrade irgendwann, ne, also auf Dauer, es wäre halt, es hätte so sein Charme. Aber da muss natürlich auch irgendwann auf Dauer die Apple TV-Fernbedienung umgeswitcht werden, die Magic Mouse, die hat ja auch noch Lightning, das Keyboard.
Ja, gut. Also die Accessory-Geschichten, das ist egal. Also das spielt keine Rolle. Das ist ja einfach nur.
Ich meine jetzt, um den Komfort voll und ganz zu machen. Das meine ich jetzt eigentlich.
Ja, also, aber das ist in der Transition zweitrangig. Das spielt eigentlich keine Rolle, würde ich sagen.
Was die Tage jetzt auch noch mal rausgekommen ist, dass die angeblich auch ein Trackpad mit integriertem Wireless-Charging rausbringen.
Was? Echt?
Ja, und das, also so die Idee von Sascha, dass da gar kein Anschluss mehr ist, sondern dass es einfach wireless geladen wird, ist natürlich auch nicht verkehrt. Dann wäre das wirklich wasserdicht, weil kein Anschluss mehr da.
Ja gut, in dem Bereich der Ladetechnologie, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten noch, die noch unausgeschöpft sind. Man kann da an einer Stelle nochmal, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber dieses Key Ladesystem, was wir jetzt ja momentan verwenden, das ist richtig alt schon. Ich müsste jetzt gerade noch mal nachgucken, wie alt das jetzt ist.
Ja, so beim, um da mal kurz zu übernehmen, bei der Apple Watch finde ich, bei der Magic Mouse finde ich das ja gar nicht so schlecht. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin mit dem Arbeiten fertig und stelle meine Apple Watch einfach auf so ein G-Pad oder wie auch immer man den Ladestandard von mir aus nennt. Stellt man das Ding drauf und die Apple Watch lädt sich, fände ich jetzt, also bei der Magic Mouse fände ich es jetzt, jetzt war ich wieder bei Apple Watch blöd, bei der Magic Mouse fände ich es gar nicht schlecht, beim Trackpad komischerweise würde es mich mehr stören, keine Ahnung warum, weil das irgendwie klobig ist, weil du nimmst ja nie in die Hand, das Trackpad, da streichst du ja nur drüber. Die Magic Mouse hast du ja eh ständig in der Hand und dann ist das auch irgendwie näher, die wohin zu stellen und zu laden. Aber ja, wir gehen dann natürlich, also dann will man natürlich in die Richtung des Portlosen gehen.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt, 2008 released, also das ist jetzt 12 Jahre alt, genau. So, also in so einem Bereich, das ist ja der erste Standard gewesen, ist halt eben jetzt wahrscheinlich viel Entwicklung passiert. Ne? Ich habe da in den vergangenen Jahren so das ein oder andere drüber gelesen, da wurde auch immer spekuliert, dass Technologien von Apple wohl quasi schon gekauft wären bei ein, zwei Geschichten, das ist jetzt gerade so auch wieder aus dem Hinterkopf gegraben, das müsste ich nochmal raussuchen. Aber da geht es dann auch um modernere Technologien, also welche, die nicht so viel Verlustleistung haben. Das Problem von diesem Key-Ladesystem ist ja, dass es im Prinzip so mehr oder weniger 50-50 Abhitze produziert und damit also einen sehr schlechten
Ladewert hat halt, also sehr schlechte Effizienz.
Genau, schlechte Effizienz hat, denn 50% ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Wenn wir von Energie sprechen, 50% wegzuschmeißen, das ist schon ungünstig und ja, würde man jetzt nicht unbedingt forcieren wollen. Deswegen bin ich auch immer noch nicht so der Riesenfreund von diesen Keyladedingern, also so zwischendrin das Telefon mal draufzulegen. Dafür habe ich auch eins hier liegen, aber um nachts mein Telefon regelmäßig aufzuladen, dafür stecke ich es dann auch deswegen immer noch ans Kabel an, weil ich mir einfach denke, so warum jetzt 50% der Energie verschwenden, wenn ich sowieso am nächsten Morgen auf jeden Fall voll habe.
Ja, und, ja. Also ja. Ist alles also seine praktische und seine nicht so tolle Seite. Klar, wenn das mal ein bisschen weiterentwickelt wird und effektiver oder effizienter wird, wird es umso besser. Ich weiß halt nicht, ob dieses... Also ich frage mich halt manchmal einfach, was bringt uns dieses komplett portlose? Ne? Also welchen Vorteil habe ich als Endkunde dadurch? Klar, ist Apple hat ein bisschen mehr Platz und Lightning Port ist auch jetzt nicht super klein, aber auch nicht riesengroß.
Ja, und, also groß ist er nicht.
Also was können Sie damit dann machen? Ne? Also wenn das jetzt kabellos, auch portlos wird, welchen riesen Vorteil habe ich dadurch? Ne? Habe ich dadurch eine Stunde Akkulaufzeit mehr? Was bringt mir das? Ne? Weil es bringt mir auf jeden Fall erstmal, wenn Sie es jetzt zumindest zeitnah machen, einen Nachteil, weil Fast Charging kannst du knicken.
Ne? Also genau.
Das, ne? Also jetzt mal abgesehen von diesem Fast Charging, was da das teilweise über G gemacht wird, aber das
ist. Sei denn, sie bringen eine neue Technologie, mit der das möglich ist. Ne? Also ich vermute mal, sowas hätte man jetzt schon am Horizont gehört, also vor allen Dingen in der Gerüchteküche kochen gehört, wenn die aktuellen iPhone 12 Engineering Samples keinen Port mehr hätten. Und die Aussage war auch wohl von rechts und links quasi, dass das iPhone 12 weiterhin einen Lightning-Anschluss hat. Also da scheint sich nichts zu ändern. Ja, aber wenn tatsächlich, dann würden sie halt eben Apple-typisch so einen großen Griff machen wollen. Ne? Das ist halt eben immer so das Typische, was ich bei Apple dann auch erwarte, ja, wenn sie sowas machen.
Das denke ich auch. Also um zum Thema zurückzukommen, ich gehe eigentlich mal davon aus, das iPhone 12 behält seine AirPods drin. Erstmal, weil Apple macht da kein Verlustgeschäft, vor allem nicht bei den Preisen. Und ich glaube, sie würden sich deutlich mehr Ärger einhandeln, die rauszulassen, als ihnen das als am Ende als Nutzen da ist. Weil du die Leute ja auch noch doppelt frustrierst und sie werden dann erst recht keine Apple AirPods kaufen.
Ja, genau. Grundsätzlich könnte man sich natürlich ein bisschen Bewegung in dem Bereich vorstellen. Letztes Jahr zum iPhone 11 gab es schon das Gerücht, dass bei dem Pro vielleicht AirPods dabei sein könnten. Könnt ihr euch dran erinnern?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das wäre natürlich ein Schritt, vor allem bei den Preisen bei den Pros, den einige auch begrüßen würden, vielleicht sogar auch ein Kaufgrund mehr wäre, um auch diese iPhone-Käufe wieder ein bisschen anzudrehen. Also wie gesagt, auch da würde Apple keinen Verlust machen. Denke ich mal, vor allem werden es nicht die Pros sein, sondern vielleicht nur die AirPods der zweiten Generation oder sowas, was ja zufriedenstellend wäre. Es wird trotzdem welche geben, die meckern, weil man ja jetzt dann immer noch die AirPods laden muss und nichts mehr mit Kabel hat, aber ich sag mal so, irgendwem tritt es immer auf die Füße, irgendwem passt immer was nicht, da kann man sich ja nicht dran festhalten, aber ja, das warten wir es ab, was das iPhone 12 mitbringt oder halt auch nicht.
Ja. Genau. Ja, von dem einen Thema, wo es ums Hören geht, zum nächsten. kommen wir zu den HomePods. Da ist es ja relativ still gewesen in den vergangenen 2 Jahren. 2 Jahre sind sie jetzt, glaube ich, auf dem Markt, ne? Habe ich eben noch mal irgendwo gesehen. Ich glaube, ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, großer HomePod-Fan hier, ne? Also mit 3 HomePods in der Wohnung hier üppig ausgestattet. Und diese Woche, Anfang der Woche, gab es, glaube ich, das Gerücht, dass es vielleicht mit einem neuen HomePod losgehen könnte, denn in Amerika waren irgendwie die Lieferzeiten hochgeschossen.
Ja.
Viel mehr gibt es da aber auch nicht zu sagen.
Nee.
Weil wir haben bei uns nachgeguckt und sie waren immer noch lieferbar.
Genau.
Punkt 1, es könnte natürlich dann auch einfach nur darauf hinweisen, dass sie in den USA dann als erstes ausgegangen sind, aber hat sich ja dann wohl scheinbar dann doch wieder gedreht. Auch in Amerika sind dann die Verfügbarkeiten wieder runtergegangen. Scheint wohl nur eine kurzfristige Sache gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz gab es irgendwie so ein bisschen was Gerüchte darüber, dass es einen kleineren HomePod geben könnte.
Ja. Also wie diese komischen Alexa-Driss-Dinger oder so. Ich hoffe natürlich, also immer zweischneidige Sache, Apple möchte Siri weiter voranbringen, in vielleicht auch günstiger, in mehr Räume bringen, gerade was wegen Smart Home. Aber auf der anderen Seite ist natürlich zumindest, wenn es so dösig klingt, wie zum Teil diese kleinen Sachen, die man so sieht, ist das ja natürlich nicht ganz Apple-Stil. Etwas so günstiges und weil das müsste ja wirklich schon sehr günstig sein, wenn es nicht vernünftig klingt. Und sehr günstig ist nicht Apples Ding. Also ich frage mich halt immer, wo so ein günstiger HomePod sich dann positionieren will. Ne? Klar, passt aber irgendwie, finde ich, nicht zur Apples Sprache. Finde ich immer.
Ja, also das ist halt eben die Frage, wo wollen sie damit hin? Die anderen Anbieter sind ja mit den günstigen Systemen halt eben sehr erfolgreich. Am Anfang war die Strategie von Apple, das halt eben in die eigenen Geräte einzubauen und damit quasi überall die Assistentenfunktionen zur Verfügung stehen zu haben. Aber das scheint ja nicht so gezogen zu haben, ne? Denn trotz dessen, dass sie es jetzt überall drin haben, nutzen die Leute das nicht mit Freude. Während ich dann auch nochmal betonen muss, wie großartig die HomePods sind, was Siri-Benutzung angeht. Also Siri kann im Deutschen zwar nichts, aber ich benutze es gerne.
Ja, das stimmt. Ja gut, Siri benutzen ist großartig. Also egal, ob jetzt fürs Timer stellen, Wecker stellen, Licht dann ausmachen oder Dimmstufen ändern, Szenen aktivieren, Shortcuts ausführen, weiß der Teufel was. Also das macht Siri in der Regel recht großartig. Wie gesagt, sie versteht auch mal was verkehrt, meine Güte. Navigationen einstellen, ne? Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich meine Kontakte sehr akribisch pflege. Also bei mir hat fast jeder Kontakt auch eine Adresse zum Beispiel. Mhm. Und weil ich dann einfach sagen kann, zeigt mir die Route zu dem und dem und auf die Arbeit oder privat, wie auch immer. Das macht Siri, finde ich, großartig. Ja, Wünsche hat man immer genug. Ne? Also wenn man sich jetzt was frei wünschen darf, würde ich, wie eben schon angesprochen, mir so ein Jarvis wünschen. Da hast du da keinerlei Verständnisprobleme, aber ich denke, da sind wir noch ein paar Tage von entfernt. Das vermute ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten die HomePods, so wie ich das jetzt von vielen schon gehört habe, sind gerade für Smart Home und zu reden und auch Audio-Wiedergabe natürlich großartig.
Ja. Ja, an der Stelle, das Einzige, was man zu diesem kleineren HomePod zu lesen bekam, war, dass wohl nur noch 2 statt der bisherigen 7 Hochtöner drin sein sollten. Wenn ihr euch daran erinnert, wie sie damals den HomePod vorgestellt haben, da haben sie diese ganze Phalanx von Hochtönern gezeigt, die so rundherum um das Gerät positioniert sind, sodass du also in alle Richtungen Hochtöne hast. Und dann hatten sie ja auch gezeigt, dass sie da ihre Technologie haben, wo sie dann diese Raumakustikmessung machen, quasi die ganze Zeit, um dann da das beste Akustikbild zu erzeugen, auch wenn der HomePod zum Beispiel halt eben direkt an der Wand steht, ne? Oder irgendwo in der Ecke oder irgendwie solche Geschichten, um da halt eben diese dynamischen Anpassungen zu machen. Die Aussage, dass jetzt nur noch 2 Hochtöner drin sind, wäre natürlich A, wirklich ein Indikator dafür, dass es eher ein kleineres Gerät wird und B, vielleicht auch, dass er nicht ganz so fancy sein wird. Das wäre aber dann natürlich auch zu erwarten, denn ich gehe ja nicht davon aus, dass das dann den großen ersetzt. Wäre zumindest unwahrscheinlich.
Ja, das denke ich auch. Also ersetzen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ja, der HomePod ist nicht günstig, das will ich auch gar nicht sagen, aber er ist halt auch ein Premium-Lautsprecher irgendwo und wenn ich ihn mit vergleichbarem gleichsetze wie Sonos oder ähnliches, kann er da durchaus mithalten, sehr gut. Zusätzlich kann man immer natürlich den Marker Apple dran machen, es ist nun mal ein Apple-Produkt und die werden nun mal nie, auch nicht in 20 Jahren, denke ich mal, zu den günstigen Chargen gehören. Es ist halt kein Aldi-PC Und da steckt viel Entwicklungsarbeit hinter und solch ein Audiosystem, wie Apple da jetzt damals integriert hat, das selbst erkennt, wo stehe ich, wie muss ich was steuern, damit das am besten klingt und vor allem auch diese Hellhörigkeit, also im Sinne von, dass sie das sehr gut mitkriegen, auch bei lauter Musik, dass sie angesprochen werden, das ist schon sehr, sehr großartig.
Ja, genau. Ja, wird spannend. Ich werde weiter gespannt darauf warten. Ich habe jetzt keinen Drang danach, weitere HomePods zu kaufen. Die drei, die reichen jetzt so. Also Siri hört einen mit einem HomePod alleine schon in der halben Wohnung. Und die drei, die reichen dann schon vollkommen aus, in meinem Fall, um jetzt die Wohnung zu versorgen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich eventuell nur einen großen fürs Wohnzimmer zum Beispiel holt und dann irgendwie zwei kleinere irgendwie dann so für in den Flur oder ins Schlafzimmer oder sonst irgendwo hin, wo man dann nochmal zwischendrin nochmal irgendwas macht. Ja, in dem Sinne bleibt spannend. Mal gucken, was sie da weitermachen.
Ja.
Vor allen Dingen auch, wie es damit weitergehen wird. Man hörte ja vor einigen Wochen, dass Apple gerade die Betriebssystembasis von den HomePods umgestellt haben soll, von ehemals iOS auf tvOS. Im Prinzip zwar sehr ähnliche Systeme, ist ja alles von iOS abgeleitet, aber nichtsdestotrotz ein interessanter Fakt. Vor allen Dingen fragt man sich dann, warum mögen sie diese Umstellung gemacht haben, denn das kostet ja Ingenieursstunden und das muss ja schon irgendwie eine Berechtigung dafür geben. Was also vermuten lässt, dass die HomePods mitnichten auf dem Weg nach draußen sind, sondern im Gegenteil, dass da eher wohl scheinbar mehr Zeit investiert wird, um neue Entwicklungen zu machen.
Ja, ich denke auch, also erstmal finde ich, passt die Plattform eher zusammen, dass ein HomePod mit einem tvOS, also ein Unterhaltungsgerät oder Unterhaltungssystem ausgestattet wird, gar nicht mal so verkehrt, weil es ist ja erstmal Unterhaltungselektronik irgendwo. Zum Zweiten, jetzt mal weitergespinnt, einen HomePod-TV so in die Richtung. Das heißt, du hast quasi einen Apple-TV, den du auch ansprechen kannst. Ne? Bisher steht meine schwarze Box ja nur dumm darum, wenn ich dich gerade ihn anmache und mit ihm aktiv spreche. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also wenn mein HomePod noch wenn HomePod noch einen HDMI-Anschluss hat und der kann Zeit außerhalb davon, dass ich jetzt Fernseh gucke, auch angesprochen werden, anstatt da nur dösig rumzustehen. Wieso nicht?
Ja, das ist eine enorm gute Idee. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Ach so, das hatte ich mir von vornherein gedacht, als sie das gemacht haben. Da habe ich gedacht, ja, das wäre mal, wär mal eine super Sache, weil mein Apple TV ist toll, finde ich auch alles super. Ich benutze ihn liebend gerne. Aber wenn ich ihn jetzt aushabe im Moment, dann kann ich ihn noch nicht brauchen. Ich müsste jetzt wirklich um Siri, sage ich jetzt mal zu sagen, mach was, den jedes Mal einschalten, was ja völlig unsinnig ist. Und das fänd ich wäre eine super Sache. Und vielleicht ist auch gar kein kleiner Apple TV, kein kleiner HomePod, sondern eher ein Apple TV mit HomePod drin. Oder, ne? Vielleicht in die Richtung.
Ja, das wäre eine Idee.
Ja, weil der ist ja klein, der Apple TV. Ne? So,
und ja, klar.
Wenn einer das sieht, würde er direkt sagen, oh ja, kleiner HomePod, aber vielleicht ist das gar nicht die Idee, weil das würde mir fehlen, dass ich vor meiner Glotze sitze und anstatt den HomePod den Apple TV anspreche, ohne jedes Mal die Fernbedienung in die Hand zu nehmen.
Vor allen Dingen, wenn der Fernseher aus ist und Soundsystem und sowas natürlich auch. Ne? Ja, also das ist dann schon eine komische Spaltung. Ich habe das jetzt auch, ne? Also den HomePod quasi so neben dem Fernseher stehen und das ist halt eben schon ein bisschen schizophren, ne? Dass das eine Ding Musik auf Zuruf macht und das andere macht Fernsehen nicht auf Zuruf und wobei der HomePod kann ja das Apple TV ein kleines bisschen steuern, also ne, hier einschalten, ausschalten und Apps öffnen und sowas, glaube ich, kann er auch noch. Ne? Habe ich gar nicht ausprobiert bisher. Also das ist dann auch wieder, ja, du suchst dann halt eben einmal die Fernbedienung und dann denkst du nicht mehr drüber nach, dass du das irgendwie mit der Stimme steuern kannst. Aber ja, da geht einfach so viel mehr Das kann ich mir schon vorstellen, einfach das ein bisschen weiter ausbauen. Im Allgemeinen würde ich mir da viel mehr wünschen beim Apple TV oder allgemein, wenn ich an meinen Fernseher denke, um das noch ein bisschen weiter zu spinnen. Jetzt in den letzten Wochen hier Corona, Lockdown und Videotelefonie mit Familie zum Beispiel, habe ich mir schon das ein oder andere Mal gewünscht, dass man sich nicht so irgendwie vor das iPhone oder das iPad vorkleben müsste und dann so mit ausgestreckter Hand, damit man alle Leute auf das Bild bekommt und solche Geschichten, sondern ach, wie schön wäre das, wenn ich einfach einen Fernseher hätte, wo wir sowieso schon vorsitzen, der eine Kamera drin hätte, wo wir Videotelefonie mitmachen könnten.
Ja gut, also so schön wäre das stimmt. Das wäre sehr, sehr praktisch. Ich habe schon immer an so Sachen gedacht, wie du kannst nicht zusammen Fußball gucken. Und dann machst du da zwar zeitgleich ein Gespräch, das Bild wird quasi synchronisiert und du siehst eben seine Reaktion, deine Reaktion, weil du quasi so ein Videotelefon dir was. Fand ich immer eine interessante Sache. Keine Ahnung, viele werden es vielleicht nicht nutzen, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich auch wieder einen riesen Privacy-Faktor. Weil du hast eine Kamera, die ständig auf dich guckt. Ne?
Und, ja, gut. Also wenn du das jetzt nach Apple-Sicherheitsstandards machst, du hast ja auch dein iPhone die ganze Zeit neben dir liegen.
Ja,
also
das vor allem stellen sich die Leute ja heute schon Smart-TVs ins Haus, die ein deutlich schlechteres Betriebssystem haben und wo sogar die Hersteller reinschreiben in die Anleitung, dass man keine privaten Gespräche vor dem Fernseher führen sollte. Das ist kein Witz, das gab es wirklich. Völlig gaga. Also das stimmt schon, ist schon richtig. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist auch wirklich der Nutzen einfach nicht so groß. Es wird ja viel diskutiert über einen Apple, also einen richtigen Apple-Fernseher. Ich meine, aus meiner privaten Umgebung her, also klar im Office jetzt, also was die Arbeit angeht, ist viel Videotelefonie im Moment, geht ja nicht anders, gerade Meeting etc. Aber ich sehe aus privat sehr oft, dass die Leute sehr ungerne Videotelefonie machen. Aber auch halt von vielen hörst du dann von wegen, muss ich die ganze Zeit mein iPhone in der Hand halten. Ne? So. Natürlich auch ungünstig, das stimmt.
Ja. Aber ist das nicht besser geworden jetzt in der Corona-Zeit? Also bei uns hat sich das deutlich verbessert.
Es geht. Also mit dem einen oder anderen schon. Aber mit den absoluten Videotelefonie-Muffeln, die sind halt immer noch dabei, das zu sagen, nein.
Ja, die Verweigerer mitzunehmen ist natürlich immer das Schwierigste.
Ja, ja.
Aber auch unrealistisch, die Leute kriegt man nicht dazu.
Ja, wobei,
bevor es nicht alle anderen machen.
Ja, also wobei ich, wie gesagt, immer noch ein großer Freund davon bin. Ja, es stimmt, wenn du jetzt gerade was am Machen bist oder so. Aber dann lege ich halt mein Telefon hin, dann sieht derjenige im schlimmsten Fall nur die Decke für eine Zeit X, ne, weil ich jetzt gerade keine Ahnung, was wegräumen muss. Auch der Teufel ist ja völlig egal, wieso. Aber ansonsten kann man sich sehen, finde ich eine total nette Sache, gerade natürlich jetzt zu Zeiten von Corona, wo man sich noch nicht so viel sehen konnte vor ein paar Wochen, jetzt ist es ja wieder was besser, fand ich das eine gute Sache, ne? Also nicht, dass man vergisst, wie der andere aussieht, aber es ist trotzdem, es ist einfach ein bisschen sozialer als ohne.
Ja, richtig. Ja, also seitdem damals Facebook und Amazon waren das, ne? Die solche Geräte gebracht hatten, die im Wohnzimmer stehen und dann so ein Display dran haben, wo man dann Videotelefonie mitmachen kann. Da habe ich mir dann auch immer schon gedacht, so, ne, sowas hättest du ja eigentlich ganz gerne für solche Use Cases. Ne? Also mehr würde ich mir das wünschen, was ich eben beschrieben habe, dass das direkt so quasi mit dem Fernseher integriert ist. Diese separaten Geräte würde ich natürlich niemals kaufen, weil weder Facebook noch Amazon traue ich an der Stelle zu, meine Privatsphäre so zu wahren, dass ich das wirklich möchte, dass das im Wohnzimmer steht. Ne? Und das ist genau der Grund, weshalb ich das gerne von Apple hätte.
Ja, das stimmt. Also, weil man traut ja Apple da einfach ein bisschen mehr.
Ja.
Ne, das ist alles. Und Wenn wir dann schon gerade bei Apple sind oder denn das Wort Apple im Mund haben, dann machen wir noch gerade Apple TV Plus Gerüchte. Gab es denn da Spannendes?
Ja, also grundsätzlich hatten sie, ich habe leider vergessen wo, aber es gab eine ganz interessante Zahl und zwar gab es die Aussage, dass die Hälfte der Abonnenten Apple TV Plus jetzt nicht mehr nutzen würden, nach grob einem halben Jahr jetzt. Ne? Das kam ja vor Weihnachten. oder Oktober, November, ne, kam es. Die Hälfte der Leute scheinen es also nicht mehr zu nutzen. Erwartungsgemäß, würde ich sagen, an der Stelle, als ich das gelesen habe. Ne? Weil ich benutze es auch nicht mehr aktiv.
Benutzt ihr das? Ja, vor allen Dingen die Serien, die sind ja auch, die werden ja nicht weitergeführt. Da hast du meistens nur eine Staffel und das war's. Also
genau, man wartet ja jetzt dann auf die zweiten Staffeln, aber ist ja jetzt nichts mehr da. Man
genau, hat
ja mehr oder weniger
also alles klar, weggeguckt. Ab und zu bringen die noch eine neue Serie raus, aber der Content fehlt im Moment halt, ja?
Ja, genau. Ja, genau. Also ich finde auch, wir haben ja jetzt nicht alles da geguckt, um Gottes Willen, bin ja eh nicht der Riesengucker, aber ich finde auch, so die Vielfalt fehlt halt. Das ist halt das Problem, was Apple da hat und ja, ist von daher absehbar, ne? Also wenn du da wenn ich jetzt die Leute aus meinem Freundeskreis sehe, die viel gucken, die haben das ja ruckzuck durchgeguckt gehabt und ja, jetzt kommt nichts Neues und dann war es dann auch, ne? Und was sollst du dann noch gucken, wenn nichts da ist?
Ne? Ja, genau. Umso interessanter dann dafür, dass es jetzt hieß, sie würden jetzt gerade dabei sein, einen Back-Catalog zusammenzustellen, also quasi altes Material einzukaufen, wie das ja die anderen Anbieter im Prinzip ja alle gemacht haben. Ne? Apple war ja jetzt quasi die Ausnahme, dass sie nur neues Material gebracht haben. Und ja, ne, im Prinzip eigentlich auch anzunehmen. Also wenn sie jetzt ihre Abonnenten halten wollen zum Ende des Jahres, ne, die meisten Leute haben ja dieses kostenlose Abo laufen. Also im Prinzip alle Leute, die es nutzen, haben das kostenlose Abo laufen, weil man hat es ja mit den neuen Geräten gekriegt und ansonsten muss man schon sehr Hardcore-Fan sein, um das jetzt einfach weiterlaufen zu lassen, wenn man seine Sachen alle zu Ende geguckt hat. Ja, und in dem Sinne eigentlich zu erwarten, ne? Also dass sie jetzt doch in Richtung Back-Catalog gehen. Kann man mal gespannt sein, wie viel an Back-Catalog sie da jetzt anschleppen werden und was sie überhaupt noch bekommen, seitdem Disney jetzt seinen eigenen Katalog hat, sein eigenes Angebot hat und Netflix ja auch einiges wegkauft und in Amerika gibt es ja noch ein, zwei andere, die es auch noch versuchen. Muss man mal schauen.
Ja, warte mal ab. Bekommen. Also Apple hat ja einen Fuß in der Tür bei Disney, vielleicht ist es gar nicht so abwegig, dass sie da auch ein paar Contents ankriegen. Aber das ist ja Riesenspekulation, ja. Abwarten und
glaubst du, die kriegen Sachen, die ansonsten nur bei Disney Plus zu kriegen wären? Das kann ich nicht glauben.
Doch, also wenn das einer kann, dann Apple.
Ja, gut. Aber also klar, wenn schon, denn schon. Aber ich glaube nicht wirklich, dass sie da viel bekommen werden von Disney. Und Disney ist groß. Ne? Disney hat sehr viel unter den Fittichen mittlerweile, wie man ja bei deren Katalog sehen kann. Und die haben ja ihren eigenen Katalog gemacht. Ne, um dort Geld zu verdienen, warum sollten die das jetzt an Apple wieder abgeben?
Ja, ne? Mal abwarten.
Ja, genau. Ja, okay, dann können wir gerade noch mal eine Sache kurz ansprechen, die auch diese Woche jetzt noch aufgetreten ist, wo wir eben schon mal kurz Facebook wieder angesprochen hatten, unser Lieblingsthema Privacy. da ist mir nämlich eine Sache aufgefallen jetzt auch diese Woche und zwar Facebook kauft Giphy. Ja, weiß jeder von euch, was Giphy ist?
Das ist so eine Plattform für die GIFs halt, ne? Um die zu suchen und zu kopieren und in eine Nachricht reinzupacken.
Genau, wo also Memes und alles mögliche andere an GIFs gesammelt werden und ja, kann man halt eben in der Regel einfach hingehen, sich so ein GIF rausziehen und halt eben irgendwo hinpasten und ja, letzten Endes ein lustiger Dienst, der halt eben an vielen Stellen mittlerweile integriert worden ist, zum Beispiel in solche Dienste wie Slack, also so allgemein Messenger-Dienste. Ne? Oder halt eben auch, iMessage hat jetzt keine direkte Integration, aber da hat man halt eben dann auch seine GIFs einfach reingepastet. Interessant fand ich das deswegen, weil halt eben Facebook das gekauft hat. Und das war auch nicht wenig Geld. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 400 Millionen Dollar. Und solch einen Betrag bezahle ich ja jetzt nicht, weil ich Memes total toll finde und weil ich einfach mehr davon haben möchte, sondern wenn ich an Facebook denke, dann wollen die da Cash mitmachen, also Daten abziehen.
Ja, Tracking. Also da wird auch vieles gehen. Ich meine, du kannst ja dann anhand der Memes oder GIFs, die einer kopiert, viel auslesen, denke ich mal, wenn du anfängst, die zu kategorisieren. Und ja, also für mich war zumindest die Plattform dann ziemlich direkt gestorben. Genau. Also wie alles, wo Facebook irgendwann dran steht, ist für mich dann immer so eine Sache. Entweder wird sofort deinstalliert oder halt so extrem eingeschränkt vom Nutzen, wie ich es bei WhatsApp mache. Also nur, wenn da jetzt aktiv einer schreibt. Meist antworte ich allerdings nicht. Also gerade wenn die Leute auch ein iPhone haben, antworte ich dann einfach in iMessage und nicht in WhatsApp. Und dann ist auch gut. Ja. Mhm. So sieht es bei mir bei Giphy dann auch aus. Einfach nicht mehr nutzen.
Ja. Ja, also manche Anbieter bei Slack hatte irgendwie der CEO da irgendwie darauf angesprochen, irgendwie gleich gesagt, so ja, nee, bei uns ist das global implementiert. Also da ist es so, dass die wohl scheinbar nicht einzeln nachvollziehbar wären, wenn jetzt jemand irgendwo ein GIF pastet, dass Facebook das triggern könnte, sondern die werden halt eben irgendwie global geladen und gecached für Gesamt-Slack. Was schon mal gut ist, kann man froh sein, dass da nicht im Detail getrackt werden kann. Aber ansonsten halt eben bei allen Diensten, wo vor allen Dingen natürlich Links gepostet werden zu einem der GIFs. Also bei Twitter zum Beispiel, ja, wo ja Facebook bislang keine Tracking-Füße in der Tür hat. Da könnte man davon ausgehen, dass da viel Tracking-Potenzial dahinter ist, aber halt eben auch bei jedem anderen System.
Ja, ja, also Facebook zum Beispiel. Wissen, warum sie die gekauft haben und wie sie damit Geld machen. Also sie werden das nicht gekauft haben, um der menschlichen Gesundheit zu helfen, sondern um da Kohle rauszuziehen und uns so gut es geht zu überwachen. Von daher kann man sagen, am besten sehr weit Abstand nehmen von sowas, von so einem Tool, also von dem Tool, so, weil, wie gesagt, überall, wo Facebook dran steht, einfach die Finger von lassen.
Genau. Ja, und man muss sich eben auch nochmal verinnerlichen, $400 Millionen bezahlt Facebook für so eine Meme-Animationsbude. Also das ist ja einfach nur eine Sammlung, ne? Die haben ja eigentlich selber noch nicht mal richtig Werte. Und das kann eigentlich nur das Tracking-Thema sein, was sie da interessiert, weil das ist hammer viel Geld für so ein paar Animationen.
Ja, ja, klar. Also die, da muss man auch dran sehen, wie viel Geld mit den Nutzerdaten gemacht werden kann. Ne? Also wie viel Geld müssen die sich versprechen, um 400 Millionen auszugeben? Die müssen sich ja eigentlich dann schon im Milliardenbereich was versprechen. Ne? Also du machst ja erst nach 400 Millionen wieder Gewinn, ne? Wenn die wieder drin sind im Grunde. Und da sind wir ja dann von der Milliarde jetzt auch nicht mehr gigantisch weit weg. Ne? Also da muss man mal überlegen, wie viel Geld da drin steckt. Ne? Und das alles nur, weil die Leute nicht drüber nachdenken und sagen, ach, ist ja nicht so wichtig, ist egal. Ne? So, das ja, sollte, also an der Einstellung sollte man immer arbeiten, ne? So gut es geht. Privatsphäre ist wichtig, Privatsphäre ist einer der höchsten Güter und ja, gab es ja gerade erst noch einen Streit wieder zwischen Apple und dem FBI, der jetzt wieder anfängt und finde immer gut, dass Apple da die Fahne so hoch hält und sagt, wir machen keine Hintertür, weil eine Hintertür für die Guten gibt es nicht, das ist auch richtig und Privatsphäre ist wichtig, wir dürfen uns nicht auf ein paar wenige konzentrieren, die Ärger machen und sagen, deswegen darf keiner mehr Privatsphäre haben. Das ist der falsche Weg.
Ja. Ja, das FBI ist da natürlich penetrant hinterher. Aber ich verstehe auch nicht, ja klar, also ich verstehe ihren Blickwinkel dabei. Ne? Sie wollen halt eben gerne ihre Fälle aufklären und am einfachsten wäre das, wenn Apple ihnen einfach einen Generalschlüssel geben würde und sie könnten die Dinge aufschließen und alles auslesen und glücklich sein. Aber ja, so wie du schon gesagt hast, es gibt halt eben keinen Generalschlüssel, der nicht auch in falsche Hände geraten kann und deswegen ist immer das Risiko da, dass die falschen Leute den in die Finger bekommen und damit hat man sich dann die Probleme schon eingeheimst und ja, das wird man halt eben nicht los, ne? Und die Sache ist halt eben schwierig. Also wenn man sich das jetzt von Apples Seite anschaut, also klar, das ist eigentlich selbstredend, ne? Wenn man sich das auf kryptografischer Ebene anschaut, klar, also wenn du ein sicheres kryptografisches System machen willst, besonders die Punkt-zu-Punkt verschlüsselten Sachen, die Apple jetzt benutzt, was eben State of the Art ist, was diesen Teil angeht, das geht halt eben so nicht. Also du kannst nicht Punkt-zu-Punkt verschlüsseln und dann so einen Hintertürchenschlüssel machen, der sicher wäre.
Ja, also das doch mal, das, wenn wir Privatsphäre kriminalisieren würden, was wir an der Stelle dann tun würden, dann haben nur noch die Kriminellen Privatsphäre. Und die Leute, die wirklich was vorhaben, würden ja immer noch ihre Sachen verschlüsseln. Oder glaubt wirklich einer, derjenige, der vorhat, irgendeine Untat zu machen, würde dann und in so einem Milieu unterwegs ist, würde nicht auf den Trichter kommen und einfach trotzdem verschlüsseln. Nein, es würde einfach nur die braven Leute treffen, die sich dann dran halten. Und das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Deswegen verstehe ich auch diese Einfachheit nicht, wenn Leute dann sagen, ja, aber Apple sollte da machen. Das sehe ich anders. Mhm. Keiner will Straftaten, keiner will Terror, aber das Ziel ist nicht die totale Überwachung. Ja, das ist nicht die Lösung.
Genau.
Absolut nicht.
Ja. Ich bin da auch voll und ganz auf der Argumentationsseite von Apple. Die arbeiten halt eben mit der logischen, vernünftigen Seite. Ne? Das FBI hat sich da leider, das ist das, was ich eigentlich eben sagen wollte, für mich so ein bisschen was logisch, emotional irgendwie auf die falsche Seite gestellt, weil sie können halt eben, ja, also ich weiß nicht, ob sie es nicht realisieren oder ob sie es nicht realisieren wollen, dass das, was sie haben wollen, nicht geht, wenn man nicht halt eben allgemein dieses Hintertürchen macht, was halt eben nicht sicher sein kann.
Ja gut, sie sind halt, sie wollen halt ihren Job da machen irgendwo und ja, da werden sie so dran gehindert. Verstehen kann ich das auch nicht immer, aber wahrscheinlich, weil sie da auch in einen gewissen Druck kommen, weil sie es nicht aufklären können, stehen sie in einer doofen Ecke oder vielleicht auch als inkompetent da, was gar nichts damit zu tun hat natürlich. Aber ja, es ist halt eine schwierige Sache. Ne? Ich meine, wie du sagst, eine Hintertür für Gute gibt es nicht, die soll es auch nicht geben, aber das gesellschaftliche Phänomen ist ja auch manchmal seltsam und vor allem auch das der Presse, man stürzt sich ja auch beim Fußball nicht auf 49.990 Fans, die sich gut benommen haben, sondern auf 10, die sich daneben benommen haben. Der Rest ist nicht erwähnenswert und schon erzählen alle, Fußball sei gefährlich. Was völliger Mumpitz ist, ich gehe regelmäßig hingegangen, ich habe noch nie irgendetwas Gefährliches gesehen. Dass da mal was passiert bei solch großen Menschenansammlungen, ja, das ist ein minimaler Prozentsatz und das ist ja da genauso, es ist ein minimaler Prozentsatz an iPhone-Nutzern, die Straftaten begehen und deswegen müssen wir nicht alle offenlegen, das ist einfach sinnfrei, die Rechnung.
Also Apple hat sich ein sicheres Haus gebaut oder sagen wir mal so ein ziemlich sicheres Haus gebaut und warum sollten sie sich da jetzt eine Einfallstüre noch einbauen lassen? Das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen das FBI hat ja bei diesen Ermittlungen, die haben es ja anscheinend nachher selber rausbekommen, also die haben wohl 3 Monate da gebraucht. Mit Apple wäre es dann nur schneller gewesen. Ja. Und das ist, also ne, anscheinend kriegen sie es ja trotzdem irgendwie hin.
Ja, sie hatten ja auch Unterstützung von Apple bekommen. Ne? Das hatte Apple ja auch jetzt die Tage, als das wieder aufgekocht war, nochmal betont, nachdem es irgendwie hieß, ja, Apple hat uns nicht geholfen.
Ja, die haben
alleine gemacht.
Die haben das iCloud Backup haben die ausgeliefert. Ne?
Genau, ja. Was ja wohl vorhanden war. Was,
aber es also gibt halt keine Schlüssel enthält. In dem Sinne, die Apple ausgetauscht hat. Das muss man mal klar dazu sagen. Also da...
Ja, genau. Also man darf auch mal nicht vergessen, iCloud Backup heißt ja nicht unbedingt alle 100%igen Daten. Es gibt ja viele Daten, die bei Apple Ende zu Ende verschlüsselt sind, wie zum Beispiel die Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten. Das sind dann so Sachen, die sind zwar enthalten, aber die sind trotzdem noch mehr expliziter verschlüsselt und da kommt man dann auch nicht so einfach dran.
Ja, ja richtig.
Also Ist jetzt nicht bei allem. Apple arbeitet ja daran. Sie haben es ja auch gesagt, sie wollen es irgendwann so weit haben, dass alles verschlüsselt ist. So ist eine technische Sache. Du stehst als Unternehmen immer in einer blöden Ecke, weil Leute nun mal ihre Passwörter vergessen und verlieren. Und wenn du keinen Zurücksetzschlüssel machen kannst, dann hast du ein Problem. Weil das wäre das Resultat. Vergisst du dein Passwort, war es das. Dann kann Apple dir nicht mehr helfen. Und ja, das wäre für viele ein Riesenproblem. Deswegen, das ist mal so die Schneide zwischen Konsumerfreundlichkeit und absoluter Sicherheit. Ne? schwierig. Ja. Aber noch zu was Gutem zum Abschluss. Ne? Wir haben also, bei uns hat das große Freude ausgelöst, der Stanford iOS-Kurs von Paul Haggerty, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ist auf YouTube gelandet. Zur absoluten Freude von uns. Wir haben ihn alle schon gehört, wir haben alle seine YouTube-Videos schon geguckt.
Also wir alle.
Ja, ja, das meine ich.
Wir sind begeistert.
Wir, genau.
Ja, also vielleicht um ein kleines bisschen den Hintergrund zu erklären. Also Paul Haggerty ist eine Legende. Das ist einer der alten Next-Hasen. Das ist derjenige, der den Interface-Builder ursprünglich dort damals in der ersten Version entwickelt hat. In dem Sinne also auch sehr lange und tief in den Apple-Technologien drin, und der hat schon seit Jahren an der Stanford University einen Kurs über iOS-Entwicklung gemacht. Diesen Kurs, den gab es damals zeitweise immer wieder mal über iTunes U zum Anschauen. Und der macht das halt eben großartig. Ne? Also der lebt und atmet letzten Endes die Technologien, kann das in- und auswendig, ist unheimlich gut da drin. In der ersten Stunde wird MVC erwähnt, was bei anderen Leuten im ganzen Kurs nicht erwähnt wird und. Sehr, sehr großartige Sache. Habe ich seitdem ich selber mich mit der Lehre zu dem Thema beschäftigt habe, immer den Leuten empfohlen, wenn man einen Kurs schauen möchte, dann den Kurs von Paul Haggerty. Und vor allen Dingen, das Schöne an Haggerty ist nicht nur, dass er das fachlich unheimlich gut macht, sondern auch immer die ganze Zeit auf dem aktuellen Stand gewesen ist. Ab dem Tag, wo Swift angekündigt worden ist, hat er quasi auf Swift umgestellt. Ja. Und auch dementsprechend immer den aktuellen Stand gehabt. Und jetzt, das ist gerade auch das Erwähnenswerte, jetzt auch gleich auf Swift UI basierte Anwendungsentwicklung umgestellt, was natürlich noch ein ganz neues Thema ist. Aber ja, ist dann auch wieder blutige Kante an der Stelle. Also jetzt dieser Kurs mit Swift und Swift UI, damit also jetzt ein bisschen was anders als vorher, aber halt eben weiterhin sehr empfehlenswert für Einsteiger, auch für Fortgeschrittene bestimmt nochmal lohnenswert, den ein oder anderen Teil von dem Kurs zu schauen. Er behandelt auch mit jeder Vorlesung, die jetzt sukzessive kommen, ne? Also ist nicht alles direkt live gegangen, sondern der Kurs, der startet jetzt gerade und wird dann wöchentlich halt eben einfach eine Stunde oder zwei Stunden oder was er da macht, jeweils dann entsprechend kommen sukzessive. Und dementsprechend wird er da auch viele Themen behandeln. Vor allen Dingen sehr viel praktisch machen, Live-Coding machen. Er kennt das alles in- und auswendig und macht das dann alles live zwischendrin. Ja. Sehr viele Demos.
Also er macht das in dem Sinne wirklich sehr, sehr großartig. Ich habe dir auch mal gern geguckt. Es gibt die auch noch, die älteren. Gibt es jetzt beim, ich glaube, auf iOS gibt es die iTunes U-App noch. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe es heute auf dem Mac gesucht gehabt. Ja. Da findet man die unter Podcasts. In der Podcast-App meine ich.
Da sind die jetzt.
Sie, ja, okay. Genau, da kann man die noch gucken. Ich glaube, bis 2014. 2019 war ja dann Stanford intern, glaube ich, nur. Ich glaube, 2018 gibt es noch.
2018 gibt es noch,
ja. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn er da mal anfangen wollte mit Programmieren, wenn man da anfangen will. Super, super genial.
Toller. Genau, wir posten den Link in den Shownotes und da könnt ihr gerne drauf gehen.
Genau.
So machen genau, wir's. Richtig. Ja, und damit kratzen wir jetzt auch schon fast wieder an der 2-Stunden-Marke.
Ja.
Ich würde sagen, dann machen wir mal zu für heute.
Genau. Viele Infos gewesen, war ein toller Podcast. Und
wie so üblich, die Gerüchteküche brodelt.
Das wird nicht besser. Also, oder wird nicht weniger im Moment. So.
Zumindest im nächsten Monat wahrscheinlich nicht. Genau. Ja, in dem Sinne machen wir die Tür zu, wünschen einen schönen guten Abend. Oder morgen oder was auch immer die Uhrzeit ist, wo ihr hier gerade fertig seid.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.